Gleich sagst du noch, Evangelion ist Schrott und dann disst du
Evangelion habe ich nie gesehen, das kann ich nicht beurteilen.
Was? Oh, ich hoffe, jetzt hat mein Mikro nicht übersteuert. Markus, warum reden wir mit dir?
Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind rum und es ist mal wieder ewig gestern mit den Retro-Boys. Ich bin Markus.
Ich bin Sebo.
Und Philippe ist auch mit am Start.
Hallo Markus.
Hallo Sebo.
Hallo Philippe.
Hi Sebo.
Na komm, damit hier so alle und so, hallo Philippe.
Hey Markus.
Wir sind zu dritt, Tobi ist nicht dabei. Der kommt vielleicht noch mit einem kleinen Einspieler, mal schauen, er hat uns versprochen, aber das ist heute, was wir geplant haben, nicht so ganz sein Thema, denn ich habe vor einiger Zeit wieder angefangen, Anime zu gucken und bin dann auf Sebo zugekommen, von dem ich weiß, dass er auch ein großer Anime-Fan ist und habe gesagt, hey, wollen wir nicht mehr über Animes sprechen? Und Sebo so, ja voll. Und dann habe ich da auch mit Philippe drüber gesprochen, der ja auch ein großer Anime-Fan ist und habe gesagt, hey Philippe, wollen wir nicht mehr über Animes sprechen? Und Philippe so, hey ja, voll. Und dann war das Ganze irgendwie klar und wir haben ja unser nettes Format, das wir bisher zweimal bespielt haben, nämlich die ersten Male. Wir haben bereits über unsere ersten Male mit dem PC gesprochen und Tobi und ich haben einmal über unsere ersten Male mit dem Amiga gesprochen, da hatte Sebo uns einen Einspieler geliefert. Und jetzt haben wir gedacht, es muss doch nicht immer um Systeme gehen, oder? Wir sprechen also heute über unsere ersten Male Anime.
Yay, Anime!
Ja, Sebo, du freust dich, oder?
Ja, total. Also ich habe ganz viel zu Animes zu erzählen. Das hat bei mir auch sehr lange einen sehr hohen Stellenwert gehabt, so im Hobbyfilmbereich. Und ich habe auch tatsächlich einen meiner besten Freunde über Animes kennengelernt. Also da werde ich nachher noch aus dem Nähkästchen plaudern.
Ich habe mich auch über das Thema Anime gefreut, weil wir dann besonders schnell fertig sind, weil wir einfach nur sagen werden, Biene Maya, Heidi und Captain Future, oder? Habe ich doch richtig verstanden, ne?
Ja, genau. Das war's. Also danke fürs Zuhören. Das haben wir geguckt.
Bleibt am Drücker.
Das fanden wir ganz gut.
Steady, steady.
Beschmeißt uns mit Hartgeld.
Ja, wir sehen uns dann.
Vielleicht gehen wir bei dem Thema erste Male auch ein bisschen in die Tiefe und betrachten nuanciert erste, also verschiedene erste Male Anime, oder?
Mhm, genau. Also wir haben uns nämlich überlegt, dass wir über quasi, wie gesagt, drei erste Male reden, wenn ich es richtig im Kopf habe. Einmal so unser überhaupt allererster Kontakt, auch unbewusst mit Anime, so als Kind, im Fernsehen wahrscheinlich. Dann, wie wir dann tatsächlich so richtig auf Anime gekommen sind, also bewusst uns Anime besorgt haben und geguckt haben. Ja, und dann vielleicht nochmal so, wie ging es denn dann weiter im Alter? Wie ist es heute bei uns?
Im Alter, wie das klingt.
Ja, ich bin alt. Ich gucke jetzt seit 32 Jahren Animes, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also aktiv.
Ich wollte gerade sagen, also nicht aktiv guckst du deutlich länger Anime, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und dann gehen wir doch auch gleich mal rein, gehen in unsere frühe Kindheit und gehen mal wirklich in den Bereich das erste Mal Anime, ohne zu wissen, dass es Anime ist. Die meisten Leute, die an Anime denken, die denken natürlich an den klassischen japanischen Zeichentrickfilm und wer sich so ein bisschen auskennt, wer nicht, ist nicht schlimm, der weiß natürlich, dass wenn du in Japan über Anime sprichst, dass da generell alles an Zeichentrick gemeint ist. Also auch ein Disney-Zeichentrickfilm ist in Japan ein Anime und Ich weiß gar nicht, Sebo, weißt du das genauer? Ist so ein Animationsfilm, also so ein Pixar oder so ein Illumination, Ich einfach unverbesserlich. Ist das ein Anime oder muss das schon ein Zeichentrickfilm sein in Japan?
Ich hätte immer gedacht, das ist dann einfach ein Cartoon, oder? Da triffst du mich auf den falschen Fuß. Für mich ist natürlich Anime immer die japanische Variante vom Zeichentrick. Das ist quasi deren Vor-Ort-Bezeichnung. Und für mich ist das natürlich, Anime ist nur was, was aus Japan kommt. Deswegen habe ich mich ja immer so über zum Beispiel hier Avatar, Last Airbender geärgert, weil das für mich ja gar kein Anime ist. Und viele sagen, ja, voll der gute Anime. So, nein, der kommt gar nicht aus Japan. Ist kein Anime. Das gilt nicht. So.
Ja, genau. Der Begriff Anime hat sich bei uns im Westen als Zeichentrick aus Japan, heutzutage auch aus Asien. Sebo schüttelt gerade so ein bisschen, neigt den Kopf so nicht ganz zustimmend hin und her. Mittlerweile kann man sagen, Anime aus Asien.
Also sowas wie Südkorea und China, da kann man so drüber nachdenken. Da gibt's
genau.
Also die mediale Entsprechung, was Print anbelangt, der Manga, den gab's ja auch schon relativ früh aus Südkorea als Manhwa.
Ich wollte gerade sagen, das ist ja ein Manhwa, das genau. Ist ja was ganz anderes. Das heißt ja.
Und da merkt man schon, dass die Kultur sehr parallel verläuft und dann kann man da mal so halb ein Auge zudrücken und sagen, okay, auch dieses J-Pop, K-Pop-Ding, das auch so ein fließenden Übergang erlebt hat. Klar kann man es sauber trennen, aber es ähnelt sich doch mehr als andere Medienarten oder Spielarten.
Ja, guck mal, aber da bin ich total puristisch. Also ich würde Sachen sagen, aus Korea oder aus China sind für mich keine Animes. Das sind dann halt Zeichentrickfilme aus Korea oder China. Also sowas wie zum Beispiel hier, was war das denn? King of Pigs, da gab's doch aktuell ein, ach, ich weiß es doch nicht. Auf jeden Fall ist in Korea doch ein paar Sachen oder Wonderful Days zum Beispiel. Den würde ich gar nicht als Anime einordnen, weil das für mich halt kein Anime ist, was nicht aus Japan kommt. Also da bin ich total strikt.
Ich habe jetzt neulich, ich habe, glaube ich, nur Bilder davon gesehen. Hieß der Summer? Egal. Wenn du nur diese Bilder siehst, dann erkennst du da keinen Unterschied, ob das jetzt aus Korea oder aus Japan kommt. Das ist es einfach beides Anime. Aber darum soll es ja eigentlich auch gar nicht gehen.
Es war einfach nur ein Eingrenzen, worüber wir heute sprechen werden. Und da sind wir, glaube ich, alle drei sehr puristisch und sagen, Trickfilme aus Japan.
Ja, sehr richtig. Denn wir sind ja jetzt ganz am Anfang in unserer ganz frühen Kindheit Anime ohne den Begriff Anime. Und Philippe, du hast meine drei gerade schon genannt. Nämlich exakt Heidi, Biene Maya und Captain Future. Ich fange einfach mal an. Das waren meine drei ersten Anime, die ich gesehen habe, ohne zu wissen, dass es Anime waren. Natürlich war Captain Future immer mein Highlight, weil, hey, Weltraum und Laserkanonen und das eine ist eine pummelige Biene und das andere ist ein Mädchen, das bei einem alten Mann im Gebirge wohnt. Also ist jetzt so, ja klar, man hat alles mitgenommen, weil es war ja auch Zeichentrick. Damals war es ja nur Zeichentrick für uns. Ich habe natürlich auch noch andere Sachen gesehen. Da gab es damals sowas wie Alice im Wunderland und Nils Holgersson und so. Da gab es ja so diverse Sachen.
Pinocchio noch voll wichtig.
Stimmt, Pinocchio. Sindbad war auch noch so ein Ding aus der Zeit. Kann ich mich in der Grundschule dran erinnern, dass ich das gerne geguckt habe. Aber wenn ich an diese Zeit denke, dann kommen mir diese drei immer als erstes in den Sinn. Heidi, Biene Maya und Captain Future. Das sind meine drei Go-Tos von damals. Wie ist denn das bei dir, Philippe?
Captain Future habe ich nie gesehen, aber Heidi und Biene Maya sind natürlich so Staples, da kommt man nicht drum herum. Die liefen einfach so passend, dass sie auch noch genau in meine Erstkontaktzeit fielen. Und dann flirten ganz seltsam irgendwelche anderen Anime-Werke im Hintergrund, die ich nie so richtig zu greifen bekam. Also sowas wie Die Königin der 1000 Jahre oder so.
Oh ja.
Gab's doch auch auf Tele5. Ich weiß, dass ich vage Erinnerungen daran habe und irgendwann gelesen habe, dass es dazu eine Bezeichnung gibt und dann so diese lose Verknüpfung. Ah, das muss es wohl gewesen sein, als ich später so ein bisschen eingestiegen bin und festgestellt habe, es gibt einen Leiji Matsumoto und der hat verschiedene Sachen gemacht und Mensch, das sah ja genauso aus wie das damals. Aber es war noch nicht mal ein unbewusstes Sehen von Anime, sondern mehr ein festgestellt haben, dass es das gibt. Also Maya und Heidi umreißt es schon sehr deutlich. Alles, was später kam, war schon so halb auf dem Wege zu erfahren, ah ja, doch, das ist nicht der übliche Zeichentrick, sondern es scheint ein spezieller Stil zu sein, der irgendwie ganz konkret aus Japan kommt, noch bevor ich das Wort Anime kannte.
Das ist voll abgefahren, weil ich das nie so wahrgenommen habe. Für mich war das ewig lange einfach nur Zeichentrick, auch später. Du hast gerade die Königin der 1000 Jahre erwähnt. Ja, irgendwie habe ich dann wahrgenommen, irgendwann habe ich wahrgenommen, Zeichentrick aus Japan, große Kulleraugen, kleine Nasen, kleine Münder und so. Aber ganz viel davon, aber bei Königin der 1000 Jahre, okay, das könnte Tele 5, das könnte vielleicht schon in diese Zeit fallen, wo ich da auch schon einen Unterschied festgestellt habe. Ich weiß nicht, ob man noch diese Robin Hood-Serie von damals kennt.
Ja, die war total cool. Da springen wir aber schon viel zu weit nach vorne. Also das ist ja alles schon viel, viel später. Ich würde nochmal kurz einen Schritt zurückgehen, bevor wir anfangen, hier über Leiji Matsumoto, Robin Hood oder sowas wie Mila Superstar zu reden. Ganz, ganz wichtig.
Oh, ja, Mila kann fliegen.
Eins erwähne ich noch kurz, was noch dazu gehört. Mein Vater hat mir das angeschaltet aus dem spanischen Fernsehen. Phineas Fogg.
Oh Gott, ja. Oh, und 88 Tage ja, um die Welt, was war 80?
In 80 Tagen um die Welt, genau. Das gehört auch zu meinen Erstkontakten.
Ich habe es sehr gehasst. Aber ja, das habe ich auch viel gucken müssen.
War der nicht so ein Löwe?
Ja, das war so ein Löwe. Das war halt in 80 Tagen um die Welt, verfilmt mit
Tieren.
Genau, ja. Also ich vielleicht setze mir ganz kurz unseren Startpunkt. Also ich bin Jahrgang 80. Markus, du bist sogar noch ein bisschen älter. Du bist 79, ne?
Leider sogar 78. Ich bin 78. Noch ein Jahr älter. Ja, Tobi ist 79.
Und Philippe, du bist 82, ne? Also so einen kleinen Gap haben wir. Und vielleicht setzen wir mal kurz davor, was sind so unsere Grundvoraussetzungen gewesen. Ich habe meine Kindheit im wunderschönen Osterholz Scharmbeck verbracht, in der Nähe von Bremen, so ein kleines Kaff, haben da gewohnt bis Ende der 80er. Und das Highlight an Osterholz Scharmbeck war, dass wir keinen Kabelfernsehen hatten. Ich hatte nur erstes, zweites und drittes Programm, bis ich 10 war.
Noch nicht mal DDR1 und DDR2.
Wir waren ja im Westen, ne? Wir hatten dann NDR.
Ja, und wir hatten auch trotzdem DDR. Ich habe Brummkreisel geguckt und mach's mit, mach's nach, mach's besser.
Sagt mir alles nichts. Genau, also das war so meine Voraussetzung. Meine Highlights waren dann immer die Ausflüge zu meinen Großeltern nach Cuxhaven. Die hatten nämlich eine Satellitenschüssel und da konnte man einfach alles von überall gucken. Und das war quasi dann immer mein Wochenende. Ich bin dann freiwillig um 5:30 aus dem Bett, vielleicht sogar um 5, bin runter und dann lief erstmal der Fernseher. Es wurden Zeichentrickfilme geguckt, weil das ging ja zu Hause immer nur dienstags, wenn Spaß am Dienstag lief, auf dem ZDF. Sonst war das ja ziemlich Ebbe, was da so im Fernsehen kam. Es gab Spaß, glaube ich, so ziemlich.
Lief Spaß am Dienstag nicht in der ARD?
Ich glaube auf ZDF. Aber das Kleinigkeiten. Jedenfalls war es Spaß am Dienstag. Ich erinnere mich immer noch an, hier kommt ein Karton und dann kam ein Cartoon.
Oh ja, weiß ich auch noch.
Und damit bin ich groß geworden. Also was ich so Berührungspunkte hatte, genau, es waren dann Biene Maya, das war auf jeden Fall Pinocchio, da habe ich ganz warme Erinnerungen dran. Ich finde, wir müssen auch nachher noch kühlen, das beste Kinder-Anime-Opening und ich finde, Pinocchio rotzt das alles weg. Das ist so hardcore super gut.
Dafür müsste man sich an diese ganzen Dinge erinnern, Sebo. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich erinnern kann.
Kleines Püppchen, freches Püppchen, die Welt ist groß und du bist klein. Du wolltest nie alleine sein, also ähnlich. Wunderbar. Ich habe das mal, das war für mich der krasseste Die Kindheit kehrt zurück Kick ever. Als Student habe ich mal angefangen und mal geguckt, was habe ich früher so geguckt und war ganz heiß auf Odysseus 31 zu finden.
Oh ja.
Und da kam YouTube gerade irgendwie so ein bisschen auf. Und dann habe ich das Opening von Pinocchio gehört und ich war plötzlich wieder 6. Also wirklich, es war richtig so, als ob ich aus dem Stuhl rückwärts gefallen wäre und standen die Tränen in den Augen, weil das, ich hatte das vergessen. Mhm. So, und das war dann auf einmal alles so krass wieder da und wie süß ich die Ente eigentlich fand, die da immer mit dabei ist. Und das hat mich komplett umgehauen. Deswegen Pinocchio auf jeden Fall mein Favorite Opening bei den Kindersachen. Also es war auf jeden Fall Pinocchio, natürlich Biene Maya, Vicky und die starken Männer und Heidi natürlich auch, wobei ich Heidi nie super fand, aber man hat es halt geguckt, weil es lief. Für mich war noch ganz einprägsam Tao Tao, auch
ja,
ein super schönes Opening, also schon nah dran am Pinocchio, aber noch nicht ganz. Und das müsste ich glaube, ich habe in der Vorbereitung gesehen, es war einmal, das Leben wurde tatsächlich auch in Japan gezeichnet, jedenfalls in Auftrag gegeben. Das war auch so ein Ding, was ich viel geguckt habe.
Aber das war doch auch später.
War das so viel später? Ich weiß es gar nicht. Frühe 80er. Und ja, Captain Future erinnere ich mich dran, aber ich kann euch nicht mehr sagen, wann und wie ich das geguckt habe. Ich weiß, ich hatte so ein paar Berührungspunkte damit und ich fand das ultra cool und ich bin auch im Besitz des Soundtracks auf CD, den ich früher öfters auf Partys habe laufen lassen, aber wie viel Kontakt ich damit hatte, weiß ich gar nicht mehr. Also das ist ganz vage und verschwommen, aber ich mag das. Ich habe hier so einen Bierdeckel von Captain Future, den mir meine Schwester geschenkt, Grüß an Tinker, und ich habe, wie gesagt, auch den Soundtrack und ich hatte als Kind auch Captain Futures Raumschiff aus Metall.
Die Komet.
Ja. Sie sah auf jeden Fall genauso aus. Ich weiß nicht, ob sie Komet war. Für mich war es auf jeden Fall Captain Futures Raumschiff.
Dann ist es die Komet.
Ja, ich glaube, es war gelb. Aber es sah genauso aus ansonsten. Das war aus Metall, das war toll. Ja, also ich denke, das sind auch so die Berührungspunkte, die wir hatten. Und na klar, dann später so Sachen wie so Nils Holgersson und unsere kleine Farm und Anne mit den roten Haaren. Ich glaube, das war schon dann so Richtung, das war schon Richtung Kabelfernsehen.
Unsere kleine Farm ist eine Realserie mit Michael Landon.
Auch. Wie hieß denn das da? Ja, aber das gibt's, glaube ich, auch als Anime. Ja, wenn ich, keine Ahnung.
Little Women oder so?
Ja, frag mich nicht. Es war auf jeden Fall so eine Farmserie.
Aber Sebo, was du da gerade über Captain Future gesagt hast, vielleicht sind das, ich meine, wenn Philippe das auch nicht geguckt hat, dann sind das vielleicht genau diese 2 Jahre, die wir auseinander sind, weil irgendein Grund muss es ja haben. Also in meiner Kindheit, da hat das jeder geguckt. Jeder hat Captain Future geguckt und wir haben Captain Future gespielt und die Waffen von ihm, die da an seinem Kabel aus diesem Gürtel raushingen und einfach, der hatte ja kein Holster, der hatte ja so wie so ein Magnetding an der Hose. Das war ja, der hat die Waffen ja einfach da dran gehabt. Das war ja so cool. Ne?
Also das war dann bei mir Saber Rider. Ich war immer Fireball. Das weiß ich. Das haben wir auf dem Spielplatz gespielt.
Ja, Saber Rider ist ja dann auch nochmal deutlich später. Da sind wir ja in der Odysseus-Phase und so im Privatfernsehen. Aber jetzt aktuell, du hast es ja eben gerade gesagt, haben wir ja nur 3 oder 5 Programme. Mehr haben wir noch nicht. ARD, ZDF, NDR und DDR1 und bei uns DDR2. Aber den durfte ich nicht gucken, weil der gegrieselt hat. Und ja, Sebo, du hast es schon gesagt, da war nicht viel, ne? Nö. Um das nochmal einzuordnen. Ich mich auch noch erinnern, ich kenne, weil du Spaß am Dienstag erwähnt hast, ich kenne noch Spaß am Montag, das gab es davor, irgendwann wurde es auf den Dienstag verlegt, mit Zini.
Zini war auch beim Dienstag noch mit dabei.
Ja, ja, klar, genau, der ist mitgewandert, der hat einfach nur den Arbeitstag gewechselt und da war einfach, ja, wie du gesagt hast, oder habe ich ja vorher auch gesagt, man hat halt einfach mitgenommen, was ging, ne? Also Kinderprogramm war nicht so viel. Und auf der anderen Seite, wenn man sich so Listen anguckt, was damals gelaufen ist, dann denkt man schon, ja stimmt, das gab's auch. Und die Serie gab's auch noch. Und dann denkt man, wann ist denn das alles gelaufen? Es lief doch eigentlich nix.
Ja, gute Frage. Aber wir können jetzt sagen, wir haben ganz ähnliche Dinge gesehen und aber alle nicht gewusst, dass es Animes sind. Also jetzt haben wir gesagt, das war unser erster Kontakt. Das waren halt Dinge, die hier liefen, die wir irgendwie alle mitbekommen haben, die auch sehr populär waren. Und die für uns jetzt aber wirklich einfach auch nur Zeichentrick Filme waren. Man war noch gar nicht in dem Bereich, wo man sagt, das ist ein Anime, das kommt aus Japan, sondern ja, das ist halt ein Zeichentrick, der kommt irgendwo her. Was weiß ich denn, wo Heidi herkam oder wo Phineas Fork herkam oder sonst was. Für mich waren das halt Zeichentrickfilme, die kamen halt irgendwo her und liefen. Ich habe mir da über den Ursprung nicht groß Gedanken gemacht.
Wie war denn das für euch, als ihr dann irgendwann mal herausgefunden habt, dass Heidi und Biene Maya und Captain Future und diese ganzen Serien, dass das eigentlich alles Animes sind? Nicht, dass das jetzt so der große Moment war, aber für mich war das schon so ein bisschen, ach krass, ja okay, das ist ja abgefahren. Also wie war das für euch oder war das für euch so, ja, mir doch egal, gucke ich eh nicht mehr.
Ich fand das ultra cool. Ich war ja Hardcore-Anime-Fan als Teenie und dann dachte ich mir, ha, ich gucke ja schon viel länger Animes, das ist ja voll geil. Also das war eher so meine Reaktion darauf.
Bei mir war das so ein Prozess, ich musste gerade über mich selber schmunzeln, als ich nach den richtigen Worten gesucht habe. Also der Groschen ist bei mir schleichend gefallen. So ein ganz langsames Annähern an, der Zeichenstil, irgendwie dämmert mir da was und da könnte was dran sein und es könnte aus der Ecke stammen und ach nee, im Ernst. Es war dann mehr so ein Zusammenpuzzeln von irgendwelchen Versatzstücken, aber jetzt nicht etwas, was mich emotional berührt hätte, sondern mehr so ein Erweitern des Horizonts. Ach, nicht nur, und dann spoilere ich schon, was im nächsten Step käme, nicht nur Captain Tsubasa oder Mila Superstar sind Animes, sondern eben auch Biene Maya. Okay, ja. Oder irgendwann später Shin-Chan, etwas, was ich vom Zeichenstil gar nicht so ansprechend fand und was sehr andersartig aussah, oder Calimero. All das fällt dann auch unter Anime, auch wenn es keine großen Kulleraugen hat und keine Bobbelköpfe, sondern, wobei Calimero schon, aber es sind halt gar keine Menschen. Das war dann mehr so ein kognitives Erfassen, so, aha, in Ordnung, alles klar. Mhm. Und gar nicht so sehr, boah, wie cool ist das denn?
Ja, ich finde, da gibt es noch so eine Art Zwischenstep, wo man das schon irgendwie gemerkt hat, aber noch nicht so kategoriert hat für sich. Mhm. Du hast schon Mila erwähnt, also wenn ich jetzt einmal meine US-Zeit, also 5., 6. Klasse zurückdenke und dann auch ein bisschen später noch, da haben wir alle Mila geguckt. Für mich war das aber eher so, nicht eine Hate-Watch, aber man hat es halt geguckt, um sich darüber lustig zu machen. Man hat das noch nicht greifen können, wie Animes, also ein richtiger Anime, das ist ja schon eher richtiger Anime, dieser Sport-Anime funktioniert, mit diesen krassen Übertreibungen. Also Mila springt dann ja hoch, oder ich erinnere mich noch an die eine Folge, wo sie richtig hart üben müssen und sich so Stahlketten an die Arme binden und dann auch bis sie bluten damit üben. Und ich fand das halt ultra witzig, weil ich das so dumm fand, ne? Und hab noch gar nicht verstanden, dieses Überhöhen von Gefühlen und Aktionen, die ja ganz typische für sowas sind. Und das waren so Sachen, da hat man sich dann in der Schule drüber unterhalten, fand es aber witzig. Und hat es aber, also gleichzeitig hat man es irgendwie gerne geguckt, aber man hat nicht zugegeben, dass man es gerne guckt. Man konnte, also man wollte es nicht ernst nehmen. Und auch so Sachen zum Beispiel wie Miyuki fand ich ganz toll. Aber das ist so ein super ungewöhnlicher Anime für damals schon. Das ist so ein Slice of Life mit so wirklich auch schon so ein bisschen Liebe und leichtem Erotik an Turn. Weiß gar nicht mehr, wo das lief, aber das muss auch in der Zeit gelaufen sein. Oder Rock'n'Roll Kids zum Beispiel, was ich auch ganz großartig fand, was ja auch so ein Slice of Life ist mit so einer jungen Mädel, die sich so in zwei Sänger einer Band gleichzeitig irgendwie verliebt, mit ihrem kleinen Bruder und so einer dicken Katze mit dabei, die immer essen gehen. Das habe ich letztens mit meinen Kindern wieder geguckt, das ist total toll. Ich weiß gar nicht, ob das Kimaguro Orange Road ist im Original, ich glaube nicht. Auch so eins von diesen Zwischendingern, und da gab es noch so ein, zwei Sachen. Samurai Pizza Cats zum Beispiel, auch so eine Sache, die irgendwie lief. Ich glaube, das war aber eher noch ein bisschen früher, das war so in Turtles-Zeiten, so, da müsste das auch gelaufen sein.
Ja, das lief auf RTL damals, da kann ich mich dran erinnern, dass ich das als Abklatsch von den Turtles wahrgenommen habe, obwohl das tut dem, glaube ich, Unrecht. Ich glaube, es war kein Turtles-Abklatsch. Habe ich auch geguckt, war aber schon sehr weird.
Ich fand das super geil. Also ich fand das unfassbar witzig. Und es ist ehrlich gesagt immer noch unfassbar witzig, weil das heute guckt. Allein schon die Namen von den Katzen, von denen ich jetzt keine nennen kann, leider. Aber die also Käse- oder Zutaten-Anspielungen sind, die waren hervorragend. Und es ist ja eine von diesen besonderen deutschen Synchros. Das Original war ja gar nicht so. Und wir haben ja diese super krasse, freidrehende Quatsch-Synchro bekommen, die mir sehr gut gefällt.
Von Rainer Brandt, wa?
Ja, es könnte so sein.
Ich wüsste nicht, dass der Kinderserie gemacht hat. Aber ja, du hast jetzt gerade diesen ganzen Quatsch erwähnt. Es gab ja aber mit Heidi so eine Serie, wo es danach ja auch noch, ich weiß gar nicht, ob Heidi dazugehört, aber es gab ja da eine ganze Reihe und die gibt es, glaube ich, noch bis heute. Ich bin mir nicht ganz sicher. Die World Masterpiece Theater Serie. Und das war so ein Ding. Du hast gerade die Samurai Pizza Cats und wie quatschig die gewesen sind, selbst wenn sie im Original nicht ganz so quatschig waren, diese World Masterpiece Serie oder Theater Serie, da gehörten Serien wie Anne mit den roten Haaren, Anne of Green Gables, Marco, das war ein Junge, der seine Mutter gesucht hat, Alice im Wunderland gehörte damit rein und noch ganz, ganz viel anderes Zeug.
Das, was wir gerade angesprochen hatten, kurz zwischendurch dieses Little Women, also Joe, ja. Von der, was, unsere fröhliche, eine fröhliche
unsere
Familie.
Das
gehört auch dazu.
Ist das diese Serie, da habe ich mit Sebo neulich bei WhatsApp drüber gesprochen, ist das diese Serie, wo die Familie nach Australien geht und das Mädchen findet dann einen Dingo-Welpen und nimmt den auf und der Vater arbeitet in einem Bergwerk und wird dann Alkoholiker? Also wirklich krasse Themen?
Keine Ahnung.
Ich glaube nicht. Hier ist okay. Eher was von Massachusetts zu sehen.
Okay, dann ist es noch eine andere Serie, weil die gab es nämlich auch. Und dieses World Masterpiece Theater, daran sieht man ja einfach, wie ernst die Japaner die Kids teilweise nehmen, indem sie ihnen Kultur nahebringen wollten. Die haben waren ja größtenteils westliche Literatur, die sie in Anime-Serien verwurstet haben. Und das habe ich vor einiger Zeit mal erst herausgefunden. Also ich kannte das nicht. Und da habe ich dann auch gesehen, wie viele es davon eigentlich gibt und fand das unglaublich spannend.
Also das wurde doch auch in Auftrag gegeben, teilweise aus Deutschland, aus Frankreich. Das waren ja, vieles davon waren ja Auftragsarbeiten, die zum Teil sogar auch vom ZDF angeleiert wurden oder von der ARD und die dann umgesetzt wurden in Japan, weil die japanischen Animes, also ich glaube sowas wie Goldorak, was ja, ich glaube in Spanien, Philippe, kennst du Goldorak?
Glaub nicht, nee.
Ah, ich glaube, es ist so ein goldener Roboter. Ich kenne das auch nur so vage, was da super populär war. Und das sollte hier dann mal laufen, wurde dann nach zwei, drei Folgen dann wieder abgesetzt. Und man wollte doch schon irgendwie Material haben. und hat dann so Sachen in Auftrag gegeben. Also ich glaube, weiß gar nicht, ob Heidi eine Auftragsarbeit war. Vicky war auf jeden Fall eine Auftragsarbeit.
Ich glaube Heidi nicht, aber Biene Maya war, glaube ich, eine Auftragsarbeit.
Das ist also auch gefährliches Halbwissen. Aber ich weiß, dass halt einige dieser Sachen tatsächlich auch teilweise im deutschen Auftrag entstanden sind, die dann da umgesetzt wurden. Fun Fact, weil wir jetzt das schon noch gar nicht erwähnt haben. Hier, Heidi ist ja teilweise Ursprung von Studio Ghibli oder Vorarbeiten von Studio Ghibli. Ich weiß gar nicht, ob Miyazaki oder Takahata, ich glaube Takahata hat an Heidi mitgearbeitet, wenn ich mich jetzt nicht ganz doll aus dem Fenster lehne. Aber einer von den beiden war auf jeden Fall involviert. Finde ich, sieht man auch so ein bisschen, wenn man sich spätere Ghibli-Werke dann anguckt.
Sieht man, und bei World Masterpiece Theater war Miyazaki auch dabei teilweise. Hm. Sieht man auch.
Und ich glaube, ich habe es gerade herausgefunden, die Serie, die ich meine, logisch, wenn man den Namen hört, ja, war höchstwahrscheinlich Lucy in Australien.
Möglicherweise.
Ach Mensch, Lucy, das lief offenbar alles nicht so runter. Ah, schade.
Das habe ich tatsächlich sehr gerne geguckt, total weird. Und bevor wir aber zu Tele5 und dem ganzen Kram kommen, wollte ich noch einmal ganz kurz einen Abstecher machen, wie das so weiterging. Denn wir haben ja gesagt, wir hatten nur 3 oder 5 Sender. Und bei mir kam irgendwann, ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei mir kam irgendwann Sat.1 und kurz danach RTL dazu. Und das war so, da hat sich das Ganze erweitert. Da gab es mehr Kinderprogramm. Und da gab es, als wir das bekommen haben, gab es, also erst haben wir Sat.1 gekriegt und da lief jeden Tag, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube um 15 Uhr, eine Folge einer Zeichentrickserie. Und das war Kum Kum. Kennt ihr den?
Nur nie von gehört.
Hatte Olaf Scholz da nicht Schwierigkeiten mit und Komplex?
Ja, nee, nicht wirklich Kum Kum, das ist so ein kleiner Höhlenmensch gewesen und ich kann mich da so genau daran erinnern, weil wir haben Sat.1 bekommen und wir hatten einen Videorekorder und Zeichentrick und was an Zeichentrick lief, das musste aufgenommen werden. Und dann habe ich irgendwann mal irgendwie nach ein paar Tagen herausgefunden, ach warte mal, das kommt ja jeden Tag, dann nehme ich das doch mal auf. Und dann habe ich eine Folge Kum Kum aufgenommen und tags drauf haben sie einfach aus dem Nichts umgestellt und ab da lief Kimba der weiße Löwe.
Mhm. Ja, ja. Kimba lief aus Sat.1, ich dachte auch, das wäre so ein ZDF-Ding.
Das kann sein, dass das vorher schon mal auf ZDF lief, weil das ist ja auch so ein ganz altes Ding aus den 70ern, aber in der Zeit lief das definitiv auf Sat.1, da kann ich mich dran erinnern, wie gesagt, wegen dieser Videoaufnahmegeschichte.
Ja, also ich habe zu Sat.1 RTL, ich weiß, sie kam irgendwann, das muss aber kurz bevor wir umgezogen gewesen sein. Also wir sind dann 89 noch nach Hildesheim gezogen und da hatten wir dann Kabelfernsehen und dann hatte ich das alles und dann gab es auch RTL Plus war das damals noch, eine RTL 2 gab es ja noch gar nicht, da muss es RTL Plus gewesen sein, genau. Wie gesagt, die Zwischenzeit kann ich ganz schlecht einordnen, weil ich halt viel davon auch mit meiner Schwester geteilt habe. Ich war dann ja mit meiner Schwester immer zusammen, auch bei meinen Großeltern und wir durften ja beide aber entscheiden, was geguckt wird. Das war immer so eine Abwechslung. Tinker hat halt die ganzen schrecklichen Sachen geguckt. Halt eben wie Phineas Fogg, der da extrem langweilig um die ganze Welt reist und viele andere Dinge. Tinker mochte die Schlümpfe oder das Geheimnis im Wald, so Sachen fand ich ganz schlimm. Und ich wollte dann halt lieber die Galaxy Rangers gucken, Guardians of the Galaxy, so die Ami-Sachen halt natürlich zum Teil auch.
Guardians of the Galaxy, ich glaube, da hast du dich jetzt ein bisschen in Jahren und im Genre vertan.
Ja, wie hieß das denn nochmal?
Meinst du
Defenders?
Defenders of the Earth.
Defenders of the Earth. Defenders.
Ja, da, genau, das kenne ich auch.
Ja. Genau, das meinte ich, das waren so meine Highlights und natürlich Saber Rider. Und ich muss auch sagen, das wird auch eine der Sachen gewesen sein, die mich ganz krass geprägt haben. Ich bin nämlich ein riesen Mecha-Fan. Ich liebe riesige Kampfroboter mit möglichst vielen Waffen, die möglichst cool aussehen und sich gegenseitig kaputt hauen. Da kriegst du mich immer mit. Riesige Kampfroboter von meinem Ding, ich hätte selber auch gerne einen. Und die Liebe muss mit Saber Rider gestartet, weil mich hat das total fasziniert. So wenn der Gegner der Woche ankam und wie sich Ramrod dann selber auch verwandeln konnte und der war ja im Vergleich auch noch relativ langweilig. Die Gegner hatten ja immer so ein cooles organisches Design. Aber ich glaube, das hat schon so einen Grundstein für die aktive Faszination gelegt. Auch wenn ich es da immer noch nicht zuordnen konnte, dass das ein Anime ist.
Dann würde ich gerne mal, bevor wir jetzt ein bisschen weiter in die heutige Zeit springen, wir haben jetzt über Serien gesprochen. Wisst ihr noch, was euer erster Anime-Film gewesen ist?
Das dürfte bei uns dreien Akira gewesen sein, oder?
Nein, Akira habe ich erst viel, viel später gesehen.
Ach so.
Ich meine jetzt auch Anime-Film, wo ihr vielleicht auch noch nicht wusstet, dass es ein Anime ist. Wir sind immer noch in der Kindheit.
Ach so, nö, gar keinen. Da gab es keine Anime-Filme.
Da müsste ich echt grübeln.
Ich habe darüber nachgedacht und der eine, der mir eingefallen ist, wo aber, ja, ist das wirklich ein Anime? Ist das Letzte Einhorn?
Nee, ist kein Anime.
Er wurde in Japan gezeichnet.
Ich habe auch das Letzte Einhorn nie ganz gesehen. Also das, ich habe den, der ist für mich existent, aber nicht da.
Also ich finde den schön. Ich fand den auch als Kind ein bisschen gruselig, aber auch sehr schön. Und einige der Figuren, wenn das letzte Einhorn sich in eine Menschenfrau verwandelt, dann kann man schon die Anime-Einflüsse sehr, sehr deutlich sehen. Also das ist schon Anime irgendwie, aber es ist ja natürlich auch eine amerikanische Produktion. Also ich glaube, eine amerikanisch-japanische Koproduktion. Und wenn wir dann ein bisschen weitergehen, und das muss ich einmal ganz kurz erzählen, der Film Space Firebird, kennt ihr den?
Nee.
Vom Namen her, aber habe ich auch nicht gesehen. Ist der nicht auch von Matsumoto?
Ich habe keine Ahnung, von wem der ist. Ich kann dir aber sagen, wann der im Fernsehen lief, wann ich den gesehen habe. Das war nämlich am 9.5.1991, ein Donnerstag, um 7.50 Uhr morgens lief der. Und ich habe das nämlich jetzt im Internet recherchiert. Da kann man ja so alte Fernsehzeitungen sichten. Und dann dachte ich so, hä, wieso liefen das Ding an einem Donnerstag? Ah ja, 1991 war am 9.5. Himmelfahrt, da hatte ich schulfrei. Das ergibt dann plötzlich Sinn. Und das war nämlich der erste Anime, den ich in meinem Leben gesehen habe. Space Firebird 2772 von 1980 ist der.
Ich habe gerade gegoogelt, der ist von Tezuka, also dem Astro Boy-Macher.
Ah ja, ja, das passt, da sind so ein paar Designs drin, die mich auch sehr an Astro Boy erinnert haben, jetzt wo du es sagst, zurückwirkend. Und ich habe bei diesem Film, das ist für mich so ein Meilenstein, ähnlich wie so die ersten Serien wie Captain Future und so, der bei mir ganz viel gemacht hat. Aber dieser Film, da habe ich irgendwie gemerkt, das ist anders. Das ist ein Film, der geht fast 2 Stunden. Wenn man... Was ging das Dschungelbuch? Was ging Bernhard und Bianca? Die gingen 80 Minuten oder so. Und plötzlich hast du mal einen Film, der geht einfach mal volle 2 Stunden, wie so ein richtiger Film für Erwachsene.
Hast du auf sowas geachtet? Mir ist das als Kind gar nicht aufgefallen, wie lange ein Film läuft.
Ja, ja, doch schon, weil man war es ja gewohnt, dass eine Serienfolge ist nach 20 Minuten vorbei und dann wollte man noch eine gucken. Und das Ding hier ging immer noch. Und dann wäre halt noch eine zweite Serienfolge vorbei gewesen und das Ding ging immer noch. Also doch, ich finde irgendwie, dass man das gemerkt hat und die Geschichte, die ist so groß und die wird so lang erzählt und da sterben so kleine Viecher, die sollen umgebracht werden, da sterben Menschen, da passiert ganz viel, was ich vorher so im Ansatz bei Captain Future gesehen habe. Aber Captain Future war ja im Deutschen sehr geschnitten, sehr cut durch das ZDF. Und hier habe ich echt das erste Mal in einem Zeichentrickfilm viel gesehen und habe das sehr faszinierend gefunden. Das war so das erste Mal, dass ich gedacht habe, das hier ist irgendwie anders.
Ja, okay, kann ich leider nicht teilen. Also ich habe meinen ersten Anime-Film tatsächlich sehr aktiv gucken wollen und gesehen und habe aber auch vorher nicht irgendwie aus Versehen eine Berührung mit einem gehabt. Liefen ja nun auch nicht so viele.
Ja, ja, ja. Ich, wie gesagt, 1991 an Himmelfahrt um 7.50 Uhr morgens. Ich weiß noch, dass im Abspann, wir haben den dann irgendwie, ich glaube sogar nur teilweise aufgenommen, weil der schon lief. Und dann habe ich das halt geguckt und im Abspann waren diese ganzen japanischen Schriftzeichen. RTL hat damals den Abspann gezeigt. Und ich habe dann nämlich diese japanischen Schriftzeichen versucht abzumalen. Also was heißt versucht? Ich habe dann ein paar davon abgemalt, die ich besonders schön fand. Und ich habe in Vorbereitung auf den Podcast, habe ich mir genau diesen Film heute nochmal angeguckt. Und das ist schon krass. Also man muss schon ein bisschen Nostalgie haben. Ich würde den jetzt nicht unbedingt jemandem empfehlen, den heute noch zu gucken. Außer man hat wirklich Bock auf so richtig alte Animes. Dann schon. Kann man mal machen. Aber ja, ist halt wirklich ein alter Film.
Ja, ich habe, aber 80 ist ja eigentlich schon eine schöne Zeit für Animes. Ich glaube, ist nicht auch Devilman so um die Zeit rum entstanden? Das kann man heute immer noch hervorragend gucken, also wenn man sowas mag.
Ja, bei dem merkt man sehr, der hat Pacing-Probleme, der hat Schnittprobleme, da springt die Szene plötzlich von einer Stelle zur anderen. Ah, ist schwierig. Aber hey, man kann das Ding für lau, wenn man möchte, auf YouTube gucken, auf Deutsch. Also
Ah, ich habe gerade geguckt, Devilman ist von 87, da ist ja doch nochmal eine Lücke dazwischen. Da habe ich mich ein bisschen vertan. Ich kann mir nur vorstellen, dass der Space Firebird einfach in einer geschnittenen Fassung lief oder der Film zusammengeschnitten wurde aus einer UVA oder sowas. Vielleicht war das ja tatsächlich mal mehr und daraus ist dann ein Film entstanden.
Das kann natürlich sein. Ja, 2 Stunden. Also man, ja, irgendwas stimmt da nicht. Aber trotzdem, wie gesagt, als Kind habe ich gemerkt, hier ist was anders. Das wollte ich auf jeden Fall mal erwähnt haben. Darum ist das für mich trotz alledem ein wichtiger Anime. Für mich ist das ein wichtiger Film.
Hm. Also ich habe nochmal geguckt, nee, du hast schon so gemeint. Der ist in einem Stück, das ist nichts zusammengewurschteltes.
Also doch.
Ja, aber das kann ja immer sein, dass sowas einfach so wirkt, weil man vielleicht den ganzen Manga umsetzen will. Ich habe in Vorbereitung auf die Folge, kommen wir nachher nochmal zu, bei den ersten Sachen, nochmal Fist of the North Star geguckt. Und da merkt man auch ganz hart, dass hier, glaube ich, einfach 3, 4 Arcs aus dem Manga untergebracht wurden und das schon so ein bisschen wild zusammengewürfelt wirkt. Ich kann mir vorstellen, dass es dann da vielleicht ähnlich war. Who knows?
Ich komme immer wieder zurück auf irgendwelche Sachen, die immer wieder aufploppen, die ich mir eigentlich merken wollte für die Aufnahme, wie zum Beispiel Dragon Ball. Das lief ja in Portugal irre früh. Da habe ich in den Sommerferien halt ganz oft die Serie gucken können. Aber bis zum ersten Film hat es halt wirklich gedauert, weil ich immer nur Serien vorgesetzt bekommen habe.
Mhm.
Und den habe ich mir auch nicht, also nicht ich mir gezielt ausgesucht, sondern mein kleinerer Bruder. 1998, Pokémon der Film.
Den habe ich im Kino gesehen.
Genau.
Okay, das ist ja wirklich deutlich später. Aber warte mal, Philippe, das war tatsächlich dein allererster Anime-Film, den du jemals gesehen hast?
Ist so, ja. Alles andere waren immer nur Serien.
Okay, das ist ja abgefahren. Gut, da kommen wir dann später nochmal drauf zurück, wenn wir noch nicht im Jetzt, aber im Teenie-Alter oder so sind. Wie ging das denn weiter bei uns? Was ist denn so danach passiert? Ich habe jetzt gerade schon gesagt, so das war für mich ein wichtiger Film. Wie ging das bei euch weiter? Wieso habt ihr überhaupt nach Anime gesucht? Also warum? Weil die meisten Leute, die werden Teenager und je älter man wird, desto mehr verliert man die Lust am Gezeichneten. Sind ja viele Leute, bei denen das der Fall ist. Einer zum Beispiel aus unserem Podcast, der heute gerade nicht da ist, bei dem ist das ja so. Warum seid ihr dran geblieben? Warum Anime?
Der Typ, der auch Grafiker ist, verliert mit dem Erwachsenwerden die Freude am Gezeichneten. Interessant. Also bei mir war es gar nicht, dass ich Anime gesucht habe, sondern Anime haben mich gefunden, als ich im Supermarkt bei der Zeitschriftenauslage die Animania gesehen habe. Und dadurch wurde es für mich zur Kategorie so, ach, das sind Ding. Also Leute gucken sich das intensiver an und interessiert das so, dass es eigene Zeitschriften dafür gibt. Das war so der Punkt, bei dem aus diesem, es ist eine Serie, in der lauter japanische Namen fallen, Tsubasa und Kojiro und keine Ahnung, wie die alle hießen, dann so dieses, und es gibt noch ein ganzes Universum dahinter und wie abgefahren werden denn bitte die Produktionen und wie exotisch ist das und wie viel kann man noch rumsuchen und trüffeln und schnüffeln und so.
Ja, also ich weiß auch nicht, ob ich dran geblieben bin. Ich habe das ja auch nicht aktiv verfolgt, sondern ich habe schon nach Anime gesucht. Bei mir ist die Herführung, wie ganz viele Dinge, die in meinem Leben passiert sind, natürlich Computerspiele und in dem Fall eine Computerspiele-Zeitschrift. Ich habe ja sehr religiös die Powerplay gelesen. Und die Powerplay hatte Tipps- und Tricks-Seiten. Eine Zeit lang waren die grünen Tipps- und Tricks-Seiten und da waren auch immer Komplettlösungen drin, unter anderem für JRPGs. Und ich glaube, in dem Fall muss es vielleicht ein Fantasy-Star gewesen sein oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich in diesen Lösungen haben die auch Bilder abgedruckt von den Charakteren, von Tieren, ne, neben den Karten und sowas. Und da habe ich zum ersten Mal so wirklich aktiv Anime oder so japanische Charaktere gesehen, wie aus einem Rollenspiel. Die waren ja dann wie Mangas gezeichnet, so als Vorlagen. Mhm. Und mich hat das total fasziniert. So dieser Zeichenstil, das fand ich super aufregend. Das sieht ja ganz anders aus als die ganzen Zeichentrickfilme, die ich so kenne und gucke. Was ist denn das? Das ist ja cool. Das ist irgendwie Fantasy und Science Fiction und irgendwie erwachsen und spannend und geht in eine ganz andere Richtung als dieses sehr auf Kinder orientierte, was ich so mit Zeichentrick verbunden habe. Und das hat mein Interesse geweckt. Und die Powerplay hat ja auch dann früh angefangen, auch über Filme zu berichten. Und hat dann auch teilweise auch Animes besprochen. Und da habe ich das dann gesehen und dachte, Moment mal, zu diesen Zeichnungen gibt es Filme, richtige Filme, die man gucken kann. Sowas gibt es, das ist ja geil. Also wann muss das gewesen sein? 91, 92, so ein Dreh vielleicht.
Mhm.
Ja, und dann war mein Next Step zu meinem ersten Anime-Film, war mein Kumpel Ümit. Ümit hatte was zu Hause und hat mir dann mal was mitgebracht. Ich hatte irgendwie kam mir darauf zu sprechen. Ich frag mich, ich kann die Connection überhaupt nicht mehr stellen, aber irgendwie müssen wir darüber gesprochen haben. Und Ümit meinte, hier Sebo, ich bring dir was mit. Und nächsten Tag kam er mit und hat mir in die Hand gedrückt Urotsuki Doji 1, Fist of the North Star und Devil Hunter Yoko. Und die drei waren meine ersten aktiv geguckten Anime-Filme. Da war ich 14 ungefähr so. Genau, also so 94 muss das losgegangen sein. Und ich habe das geguckt und natürlich war ich angefixt. Das war ja alles, was man sich erträumen konnte. Da war Sex drin, da war ohne Ende Gewalt drin. Gewalt war ja das Allergeilste und das Wichtigste überhaupt. Das war voll erwachsen. Das war überhaupt nichts für Kinder und meine Welt ist explodiert. So, das war richtig so, sowas geht? Sowas gibt's? Sowas kann man machen? Und war für mich auch einfach so, wie geil ist das denn, dass man alles machen kann, was man will. Man muss es ja einfach nur zeichnen. Also ich kann dieses 100 Meter hohe Tentakelmonster, das Leute in der Mitte durchreizt und Städte verwüstet, einfach zeichnen und dann ist es da. Ich muss das nicht filmisch umsetzen mit Tricks, die irgendwie billig aussehen, sondern es ist halt einfach so da und alles explodiert und die krasse Gewalt hat mich halt voll abgeholt. Fist of the North Star, wie cool ist das denn, ey? Der haut jemand und dann platzt denen der Kopf. Das ist ja wohl das Beste, was es gibt, ever. So, und ja, ich war hooked. Und natürlich war auch so ein bisschen Erotik mit dabei. Das hat mir natürlich als Teenie auch sehr gut gefallen. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben nach mehr. Problem war nur, ich habe in Deutschland gewohnt. Und es gab nicht so viel mehr davon. Das war, wann war das? 93, 94, so ein Dreh. Da war nicht so viel zu machen, was Animes anging. Die gab es hier einfach nicht. Glücklicherweise bin ich ein halbes Jahr später, ich muss, also wird sich 14, vielleicht Anfang 15 gewesen sein, haben meine Eltern beschlossen, meine Schwester konnte nicht so gut Englisch, die soll bitte nach England gehen, 3 Wochen lang oder 2 Wochen lang, was das war, bei einer Gastfamilie und da Englisch lernen. Und weil sie ja noch so jung ist, die war 2 Jahre jünger als ich, also muss sie 12 gewesen sein, sollte ich mitkommen als Begleitung. Kam auch noch eine Freundin von mir, was ich ganz schön fand, weil die fand ich ganz niedlich. Und dann war ich in England und ich bin in England in den Laden gegangen. Also zuerst habe ich mir natürlich das Pulp Fiction Poster gekauft und den Soundtrack, wie sie's gehört. Und dann habe ich gesehen, dass es in England in jedem Laden Animes gab. Original zum Kaufen auf Videokassette. Die konnte ich mir dann mitnehmen. Und ich habe alles gekauft. Also ich habe mir Ghost in the Shell gekauft. Ich habe mir Plastic Little gekauft. Ich habe mir den Street Fighter 2 Anime gekauft. Ich habe mir Genocyber gekauft. Ich habe mir Angel Cop gekauft. Ich habe mir 3x3 Augen gekauft. Ich habe mir, ich weiß das gar nicht mehr, alles irgendwie, was ich finden konnte, habe ich gekauft, mitgenommen. AD Police, glaube ich, auch noch. Und dann wollte ich das auch gucken. Und habe mit meiner Gastfamilie abends angefangen, Ghost in the Shell zu gucken. Und dann ist ja die am Anfang, ist die ja nackt. Mhm. Und ich weiß noch, dass meine Mutter, also die Gastmutter da ist, dass meine, this is very rude. Und ich sitze da, ich bin da zu Gast und ich mache das an. Ich wusste ja auch nicht, was auf mich zukommt. Und ich bin gestorben. Ich war, also das war mein Ende, es war mir so peinlich. Aber geiles Zeug, zu Hause alles geguckt. Gerade Angel Cop auch richtig cool in meine Richtung gewesen. Und der Street Fighter 2 Anime, oh, ist ja Chefskiss, ne? Und gerade mit diesem geilen Soundtrack und die hauen sich so richtig auf die Fresse und wie cool ist das denn? Das war mein Grundstock. Ich habe die später alle verkauft an die Videothek in Hildesheim. Deep Red, der hat mir die abgenommen. Die standen dann auch jahrelang im Regal und ich glaube, er war auch ganz froh, was zu haben, was man hier so nicht so leicht bekam. Und ja, ich wollte wieder nach England. Und dann ging es bei mir weiter und ich glaube, aber da lasse ich euch gleich erstmal den Vortritt, weil jetzt wird bei mir die Forenzeiten kommen, das Animania-Forum, unser eigenes Anime-Forum, die Foren treffen und wie es da weiterging. Aber das war so, mein Einstieg waren diese 3 Animes und das, was ich aus England kam, naja, und über die Vox-Anime-Nächte wird ja auch noch zu sprechen sein. Ach so, und sorry, Akira hattet ihr erwähnt, Akira kam mir erst viel später, den habe ich echt relativ spät erst gesehen, das war gar nicht so so ein Ding.
Philippe, hast du was anderes zu erzählen?
Ich hatte es vorhin ja schon angedeutet oder vorangeschoben, dass die Animania eben der Grundstock war, von dem aus ich mich dann bewegt habe. Und dann war das einfach nur dieses Durchblättern und ach, das gibt es und das gibt es und wie komme ich jetzt da dran? Und es gab eben OVA und Manga Video zu der Zeit. Und dann sind wir auch ganz schnell bei Akira, was ich mir dann über Manga Video bestellt habe. Japanische Originalfassung mit englischen Untertiteln, mit einer zweiten VHS hinten dran, mit dem Making of.
Ach krass.
weiß ich noch ganz genau, so diese Doppel-VHS. Das war dann so richtig der erste Film, den ich mir bewusst angeguckt habe, den ich mir selbst zugelegt habe, der so ein Öffnen des Portals ist. Also nicht irgendwelche Programmchefs haben mir was zurecht kuratiert, so guck dir diese Serie an, die funktioniert auch für Kinder, sondern ich guck im Katalog und habe mir das bestellt. Und das war dann so der Einstieg. Ging dann weiter mit Ghost in the Shell. Also wer Akira sagt, muss auch Ghost in the Shell sagen. So ein bisschen. Die Klassenfahrt in der 10 nach Brighton mit dem Tagesausflug nach London.
Oh, Brighton by the Beach, ja. Da waren wir auch.
Hat dann dafür gesorgt, dass ich auch im Virgin Megastore mir Armitage Third zugelegt habe. Und dann kam der Ball so ein bisschen ins Rollen. Dann habe ich auch hier und da eine OVA bestellt und irgendwann kamen später auch ganze Staffeln auf VHS aus Spanien hinzu oder die ich mir in Spanien gekauft habe, wo die Dinger spottbillig waren. Also standardmäßig zahlte man 30 D-Mark für eine OVA-Kassette, 40 D-Mark für einen Film und in Spanien gab es 3 VHS-Kassetten Neon Genesis Evangelion. Zum Preis von 2 VHS-Kassetten gab es einfach so hinterhergeschmissen. Hier, komm, nimm mit. Und dann habe ich eben diese 26 D-Mark bezahlt für 3 Kassetten.
Krass. Ja, Spanien war Himmel auf Erde, was Animes anging. Die hatten ja eine Kultur. Also ich weiß auch, wo du Neon Genesis Evangelion erwähnst, ich war da auch, weiß ich gar nicht, dritte Spanienfahrt oder sowas. Und ich hatte mir gemerkt, in der einen Stadt gab es einen Manga-Laden. Und da bin ich hin und habe für meine damalige Freundin, habe ich das Schwein aus Ranma gekauft als Anhänger. Und dann hatten die eine Neon Genesis Evangelion Zeitung da liegen mit 2 CDs dabei. Und ich dachte, geil, die nehme ich mit und habe zu Hause rausgefunden. Die hatten den kompletten, ich glaube, 3 oder 4 Audio-CDs umfassenden Soundtrack als MP3 da drauf gepackt. Und ich bin gestorben vor Glück. Es war halt, das war, wie geil ist das denn? Ja, sorry, Film über Spanien.
Aber so war das eben. Also man hamsterte sich über dieses Fenster in diese Kultur, als wir bei uns im Haushalt noch keinen Internetzugang hatten, war das eben mein Kanal nach Japan zu der Zeichentrick- und Manga-Kunst. Von Carlsen habe ich mir im Großformat, da waren das noch nicht diese DIN A6 Mangas, sondern die waren DIN A5 oder einen Hauch größer, da habe ich mir im Comicladen, die 9. Kunst in Osnabrück, das war 40 Kilometer von zu Hause entfernt, da habe ich mir die Gunsmith Cats geholt, die ersten paar Bände.
Ja, nice.
Also es war echt umständlich, an sowas dran zu kommen im Vergleich zu heute, wo man irgendwo hinklickt und sagt so, eBay, irgendwas Gebrauchtes von damals oder ich hole mir das von Amazon und dann ist es halt eine Blu-ray 4K im Edelschuber oder ich streame das gleich von Crunchyroll oder was auch immer. Das war so eine Arbeit, aber dadurch hat man es vielleicht auch nochmal anders geschätzt.
Oder wie Sebo ja vorhin gesagt hat, also hat er uns ja im Vorgespräch erzählt oder hast du uns das auf WhatsApp erzählt, ist ja auch egal, dass man Ninja Scroll mittlerweile auf Amazon Prime einfach streamen kann. Damals hochgradig verboten und problematisch und nur auf Englisch und heutzutage, ja, Prime, gib ihm.
Ja, ich will dazu Animania was sagen. Fühle ich total. Ich glaube, die musste 94, 95 erschienen sein. Ich habe hier gerade den dicken Sammelband des ersten Jahrgangs vor mir und versuche gerade zu entziffern, wann die erschienen sind.
Aber das ist ja echt ein fettes Heft.
Ja, hat auch 40 Mark gekostet.
Krass.
Die hat eh immer schon eine Ausgabe 12 Mark damals gekostet.
12,80.
Ja, genau. Billig war die nicht, aber die war natürlich die Bibel. Ich erinnere mich noch an ausufernde Artikel über Neon Genesis Evangelion und alle Symbolik und jede Religion, die auftaucht, aufgeschlüsselt. Und was bedeutet was? Du sitzt halt davor, bist einfach nur erschlagen. Ich wollte nochmal sagen, Animania, ganz, ganz wichtig auch, also ultra wichtig für meine Entwicklung und mein Jugendzimmer bestand, ungelogen, eine Wand bestand nur noch aus Animania-Postern. Ich hatte kein kleines Zimmer und es war wirklich also eine riesen, ich weiß noch, ich habe auch da Plastic Little aufgehängt und noch irgendwas anderes mit Mädels mit großen Busen, hab mir gedacht, kann ich das machen? Ah, ich finde das so gut, meine Eltern werden schon ein Auge zudrücken. So. Also ich weiß, mein Zimmer bestand aus Pringles-Dosen und Anime-Postern. Muss heiß gerochen und ausgesehen. Also, naja, man wusste gleich, wer ich bin, wenn man da reingekommen ist. Und die war mir ganz wichtig und das Forum war für mich auch, also das war ja Zugang zu einer anderen Welt, wo man auch an Sachen dran gekommen ist, über Leute. Man hat sich halt ausgetauscht, was geschrieben und man konnte sich dann gegenseitig was schicken. Und da habe ich sogar meine erste DVD-Bestellung, glaube ich, aus dem Ausland getätigt, über das Animania-Forum. Aber ich lasse Philippe noch ein bisschen reden, bevor ich dann da
wieder reingrätsche.
Ich habe da gar nicht mehr so viel zu reden, weil das dann nicht mehr erste Male sind, sondern es ist wirklich so ein richtig Ausufern in alles, was dann so noch an Entwicklung kam. Irgendwelche zugesteckten, gebrannten DVD-Komplettstaffeln von Fullmetal Alchemist. Sowas zum Beispiel wurden mir dann zugesteckt und das habe ich dann einfach weggesuchtet in irgendwie so in 3 Tagen oder so die ganze Staffel. Ja, also so lief das dann, als man festgestellt hat, hey, diese Subkultur, ich bin nicht der Einzige, in Versmold schon, aber als man dann so in Bielefeld angefangen hat zu studieren, dann gab es im Kurs oder da gab es im Fach halt noch ein paar andere Leute, mit denen man sich austauschen konnte. Das war echt befreiend, dass man nicht mehr der einsame Weirdo war, sondern zu den einsamen Weirdos gehörte, zu der kleinen Gruppe.
Ja, spannende Zeit. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall nachher nochmal drüber reden, was wir so mit Anfang 20, wo wir dann waren, anime-mäßig, weil das ist, glaube ich, der heißeste Teil im Endeffekt.
Ich finde das bei euch beiden total spannend. Ihr seid ja nun 2 bzw. 4 Jahre jünger als ich und trotzdem habt ihr den Anime-Kram. Ja, ich habe vielleicht einen Anime-Film früher gesehen als ihr beide, aber so dieses bewusste Anime, das war bei euch definitiv früher. Bei mir, ich habe ja eben gerade gesagt, warum seid ihr dran geblieben? Sebo sagt, er ist nicht dran geblieben, er hat es wiederentdeckt. Bei mir war das ja so ein Dranbleiben am Zeichentrickfilm. Ich habe da irgendwie aus Gründen, wie du sagen würdest, Sebo, nie die Faszination dran verloren. Ich mochte irgendwie Zeichentrick immer. Und für mich war da auch, ist gar kein Anime, aber für mich war ein ganz wichtiger Punkt, ich wollte immer Zeichentrickfilme haben, die für Erwachsene waren. Und ich meine nicht sowas wie Fritz the Cat oder irgendwelche anderen Schmuddelkram aus den 70ern. Und da kam 1994 der Film Feliday. Mhm. Das ist ja ein deutscher Katzenkrimi. Ich weiß nicht, ob ihr, Philippe, du hast gerade schon zustimmend.
Naja, ich habe das Buch gelesen und den Film gesehen.
Genau, das Buch habe ich danach auch gelesen. Und dieser Film, das war dann das erste Mal so ein Zeichentrickfilm. Ja, es waren Katzen, aber der war ab 12. Da habe ich schon gedacht, oh, Moment, ein Zeichentrickfilm ab 12? Und ich habe damals immer gedacht, boah, die ratschen sich da halt mal einfach auch die Bäuche auf und da fallen die Eingeweide raus. Wenn das hier ein Film mit Menschen wäre, also auch ein Zeichentrickfilm mit Menschen, dann wäre der mindestens ab 16. Und da war ich hooked, da war ich angefixt und ich habe gedacht, ey, da muss es doch noch mehr geben. Das kann doch nicht sein, dass es keine Zeichentrickfilme für Erwachsene gibt.
Hast du sowas wie Unten am Fluss und Wenn der Wind sich hebt auch gesehen?
Nee, die habe ich tatsächlich beide nicht gesehen. Oh. Nein, die kenne ich nicht.
Ah, die habe ich als Kind gesehen, das war bei mir, viele Idee kam später, aber die beiden waren für mich hardcore verstörend einfach auch. Das war zu früh.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich kenne die zumindest so im Ansatz. Und für mich war dann der Punkt, ich kann es leider nicht mehr pinnen, wann das gewesen ist. 96, 97, sowas in dem Dreh, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, das war in meiner Ausbildungszeit, würde ich zumindest sagen. Und da lag bei uns in Hannover, wir hatten den Brinkmann, und da in der Multimedia-Abteilung, da lag die VHS von Akira. Und da habe ich gedacht, oh, das ist ein Zeichentrickfilm. Aber der sieht so ein bisschen aus wie diese ganzen japanischen, da wusste ich dann schon, okay, das sind japanische Zeichentrickfilme. Und ich mochte den Stil auch am Anfang nicht so richtig. So, was ich eben schon gesagt habe, große Augen, winzige Nasen, winzige Münder. Das fand ich so, ah, dieses Kindchenschema, dieses Süße, das fand ich irgendwie doof. Und dann habe ich da diese Videokassette von Akira gesehen. Und das sah schon so aus, aber irgendwie auch nicht. Die Augen waren nicht ganz so groß und die Nasen nicht ganz so winzig. Und der war ab 16. Und dann stand da was von Blade Runner drauf. Und da habe ich gedacht, oh, aber der ist so teuer und mein Azubi-Gehalt und bla. Und dann habe ich gedacht, ach, scheiß drauf. Und irgendwann habe ich diese Videokassette gekauft. Und das war dann wirklich für mich der Meilenstein meiner Anime-Geschichte, wo ich gedacht habe, wow. Ich habe das erste Mal so richtig gezeichnetes Blut gesehen. Also habe ich sicherlich vorher schon mal gesehen, aber so richtig. Ich habe das erste Mal richtig gezeichnete Gewalt gesehen. Arme, also abgerissene Arme, Leute, die erschossen werden. Ich habe das erste Mal Zeichentrickbrüste gesehen. Gibt nur eine ganz kurze Szene in Akira. Ich habe das erste Mal gezeichnete Leute rummachen sehen. Das war auf so vielen Ebenen einfach ein Wow-Moment. Und ich habe gedacht, alter Schwede. Und auch dieser Soundtrack und die Handlung. Und oh, das war über alle Maßen geil. Und da möchte ich gern Philippe zitieren. Nee, gar nicht. Sebo oder vielleicht auch euch beide. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich will mehr.
Und hast du denn mehr gekriegt, Markus?
Ich habe mehr gekriegt. Das hat dann aber doch noch mal ein bisschen gedauert, obwohl so lange eigentlich auch nicht, weil ich habe dann in der Zeit das erste Mal eine Videothekenkarte bekommen. Meine Eltern waren, ich weiß nicht warum, wir waren nie Videothekengänger. Meine Eltern hatten nie irgendwelche Ausweise für Videotheken. Ich war als Kind nie in einer Videothek. Ich war das erste Mal mit 16 oder 17 in der Videothek und da habe ich dann auch meine erste Videothekenkarte gekriegt. Da musste meine Mutter noch unterschreiben, dass es okay ist, weil ich ja noch nicht 18 war. Und in der Zeit ging das dann auch so langsam los, dass Animes auf VHS in Deutschland angekommen sind, in dieser kleinen Videothek. Das Fahrenwalder Videoeck war das damals, die gibt's nicht mehr, die Videothek. Und da habe ich dann auch wirklich alles ausgeliehen, was ging. Alles, was die da hatten, völlig egal, ob das jetzt Deutsch, obwohl Deutsch gab's sowieso so gut wie gar nicht. Ein paar Sachen waren auf Japanisch mit deutschen Untertiteln. Vieles war auch auf Englisch importiert von Manga Video. Und in der gleichen Zeit habe ich auch meinen damaligen guten Kumpel Henk kennengelernt über Tobi und der war auch ein Anime-Fan und der hatte auch vieles überspielt. Und in der Zeit habe ich sowas gesehen wie Cyber City Oedo, ich habe aber auch Urotsuki Doshi das erste Mal gesehen oder aus der Videothek habe ich mir Crying Freeman ausgeliehen. Ja, eigentlich alles, was mir untergekommen ist, ist in den Videorekorder gewandert und habe ich geguckt, obwohl mein Englisch schrecklich war, also ich konnte wirklich nicht gut Englisch und Untertitel lesen fand ich auch furchtbar und trotzdem habe ich mir diesen ganzen Kram angeguckt. Ich weiß nicht, kennt ihr die, ich glaube, das ist ein Film, aber vielleicht ist es auch eine OVA, Green Legend Run, kennt ihr den?
Mhm. Oh Gott, ja, vom Namen her, ich weiß nicht, ob ich es gesehen habe, also ich kenn, sagt mir was, aber...
Hat eine Öko-Story.
Genau, ich habe da ganz dunkel nur noch Erinnerungen dran, aber ich weiß, dass der auf Japanisch mit Untertiteln war und der über 2 Stunden ging, bin ich zumindest der Meinung. Und ich habe mir den komplett angeguckt und wie gesagt, ich habe Untertitel lesen schrecklich gefunden, aber man hat, also ich habe einfach alles mitgenommen, was irgend ging.
Man hat sich echt vollgesaugt. Also alles mitnehmen, was irgendwie ging, musste ich gerade dann denken, weil ich habe so vielleicht einen kleinen Teil ausgelassen. Übrigens nochmal Korrektur. Also ich muss Sommer 96 in England gewesen sein. Ich habe nochmal geguckt, wann der Ghost in the Shell auf VHS rausgekommen ist. Und ich kann es ja schlecht 94, 95 gekauft haben, wenn das erst im Mai 1996 released wurde da.
Das stimmt. Der Film ist ja auch von 95.
Eben. Und ganz wichtiger Teil für mich war auch, da war ich schon anime-süchtig und eigentlich, wie gesagt, war ich ja hinter diesem Hardcore-Zeug her, aber eigentlich wollte ich hauptsächlich Animes gucken und ich habe zum Beispiel wirklich geliebt ohne Ende Sailor Moon. Sailor Moon war ganz, ganz, ganz wichtig für mich. Ich habe Sailor Moon übelst abgefeiert. Ich habe Tuxedo Mask geliebt. Ich habe die Luna, fand ich einfach nur cool und die ganzen Sailor-Kriegerinnen sowieso und ich habe wirklich meinen Rekorder auf Aufnahmen immer gestellt, damit ich Sailor Moon gucken konnte, wenn ich zu Hause war. Und das war echt ein Ritual mit meiner ersten Freundin dann. Wir sind nach der Schule immer zu mir getingelt und das Erste, was wir gemacht haben zu Hause, war Sailor Moon gucken. Oh, das war so wichtig. Das war so geil. Und es hatte diesen super coolen 90er Jahre Dancefloor-Intro-Soundtrack.
Oh, schrecklich.
Ich fand die geil. Wie viele ZDF-Serien. Ich fand das, also auf die erotische Art und Weise geil, das ist gar nicht meine Musik, aber ich habe halt Sailor Moon geliebt. Und natürlich liebe ich das Intro. Und ich weiß irgendwann, also wir haben sie auch dann Sailor Hoon genannt, weil es extrem witzig war, von Sailor Hoon zu sprechen, auch wenn man mitgesungen hat, egal. Und Pokémon war mir auch übelst wichtig. Also Pokémon eigentlich überhaupt nicht meins und auch eher was so für Kiddies, aber es war halt ein Anime, ein richtiger Anime, der hier lief. Das war ja alles bevor Dragon Ball lief. Und Dragon Ball, da war ich schon ein bisschen zu alt fast schon, als das gestartet hat. Da war ich dann schon so, ja. Und apropos alles sehen, also mein erster richtiger Anime im Kino war dann auch der erste Pokémon-Film. Weil der lief halt im Kino, das war ein Anime, der im Kino lief. Da musste man natürlich rein, ne? Und ich habe sogar den bescheuerten Digimon-Film im Kino geguckt, oh Gott, weil es halt ein Anime war. Also ich mochte Digimon noch nicht mal, ja?
Okay, dann hattest du echt ein Suchtproblem.
Ja, also alles, was an Anime im Kino war, musste ich natürlich mitnehmen. Ja, und mein absolutes Highlight war dann kinomäßig, weiß ich nicht, 2000, 2001 lief hier in Hannover Prinzessin Mononoke im Kino.
Mhm.
Oh, ich bin gestorben.
Sebo, dann waren wir vielleicht im gleichen Kino.
Ja, maybe. Es war so eins von den, am Raschplatz war ich
ja,
auf
genau.
jeden Fall.
Genau.
Cinemax am Raschplatz und eins von diesen seitlichen Kinos, ja. Also auf der rechten Seite. Ja, das kann gut sein.
Lief der nicht auch nur einen Tag? War das nicht so eine Sondervorstellung? Oder lief der länger?
Ja, das kann gut sein. Ich weiß, dass er damals einen ziemlichen Bass hat und er hat in England ja auch eine Synchro mit Gillian Anderson und noch irgendwem anders bekannten als Sprecher. Die hatten sich da ja die Royalties geholt und hatte auch eine tolle englische Synchro.
Der hat auch eine tolle deutsche Synchro.
Ja, ja, das, darum geht's mir ja gerade gar nicht. Ich weiß nur, dass ich da drauf aufmerksam geworden bin, weil der in Englisch so berühmt besetzt war. Und ich weiß, ich saß da drin und dann gibt's diese eine Szene, wo Ashitaka, also der Hauptdarsteller, auf Yakul, seinem Reittier, so aus dem Dorf rausreitet und über diese Berge rüber und dann setzt diese Musik ein. Und ich habe geweint. Also ich hab geweint, weil ich es so schön fand. Es war so die Kulmination. Ich sitze im Kino, ich gucke ein Anime und der ist scheiße gut und es hat mich einfach überwältigt. Ich habe dann auch, glaube ich, Chihiro noch später im Kino gesehen, aber den hatte ich vorher schon auf DVD aus dem Ausland, bevor der hier im Kino lief. Den kannte ich dann schon. Aber ja, also das hat sich halt fortgesetzt und ich war halt wirklich, ich war da heiß drauf. Ich war da angefixt. Und wie gesagt, ist sogar Sailor Moon geguckt ohne Ende. Ja.
Okay, dann habe ich zwei Sachen. Eine Sache möchte ich dich fragen. Es gab doch jetzt, wann war denn das? Vor 2 Jahren oder so? 3 Jahren? Gab es doch eine Neuauflage von Sailor Moon. Hast du die auch geguckt?
Ja, voll scheiße. Also ich habe die 2, 3 Folgen geguckt. Das war hier Sailor Moon Crystal oder sowas oder auf Netflix auf jeden Fall.
Keine Ahnung.
War ich heiß drauf. Es ist einfach nicht mehr das Gleiche. Also ich mochte schon Sailor Moon ab Staffel 2 oder 3 nicht mehr so. Da haben sie nämlich die Synchronstimme geändert und Luna hatte eine andere Stimme und das war für mich ganz schrecklich. Fast so schlimm, wie wenn meine Simpsons Synchronsprecher sich ändern. Aber ja, nee, es ist einfach nicht mehr das Gleiche. Also ich habe mir jetzt letztens die erste Staffel auf Blu-ray bestellt. Die ist jetzt gerade verschoben worden von kommt jetzt raus auf Juli auf September.
Die alte.
Ja, ja, genau, die erste alte Staffel. Im Steelbook gibt's ja eigentlich schon auf DVD und ich wollte aber die Steelbook-Fassung haben, weil schön.
Und das Zweite, weil du gerade das erste Mal im Kino gesagt hast. Philippe, du hast ja auch schon gesagt, dass dein erstes Mal ein Anime-Film im Kino gewesen ist.
Mhm. Ja, der Pokémon.
Und ich kann mich daran erinnern, das müsste dann auch mein erstes Mal gewesen sein. Ich habe meinen ersten Anime im Kino, ich mache jetzt Gänsefüße mit meinen Klauenhänden. Nee, stimmt gar nicht, das war gar nicht mein erstes Mal. Mein erstes Mal war mit Tobi, Akira im Kino am Raschplatz, als das Kino am Raschplatz noch so schmuddelig gewesen ist. Das war mein erstes Mal Anime im Kino. Nee, aber bei Prinzessin Mononoke ist mir das gerade eingefallen. Den habe ich auf der Expo 2000, da gab es ein Freilichtkino. Und da war der japanische Nationalfeiertag und da haben die dann Prinzessin Mononoke gezeigt. Und es war so halbwegs voll, um uns herum saßen auch viele Eltern mit ihren kleinen Kindern. Und dann ging das ja so los und dieses Monster greift das Dorf an und es war schon so um uns herum so ein bisschen, was ist denn das? Das ist jetzt aber kein Pokémon. Und dann reitet ja, Sebo, du hast es gerade schon gesagt, Ashitaka reitet dann ja los und dann kommt ja dieser Samurai-Überfall auf dieses Dorf und Ashitaka hilft dann ja und er hat ja diesen verwunschenen, verfluchten Arm und dann schießt er mit seinem Pfeil dem einen Samurai die Arme ab, die dann im Baum hängen bleiben und einem anderen schießt dann noch so von sehr weit weg den Kopf ab mit einem Pfeil. Und das war dann so der Moment, wo die ganzen Eltern um uns herum aufgestanden sind, ihre Kids genommen haben und gegangen sind. Und wir haben gedacht, ja, okay, wir gucken halt weiter. Das war relativ lustig. Das ist ja auch von Studio Ghibli, auf die müssen wir auch noch zu sprechen kommen, der einzige Film ab 12? Auf jeden Fall ist es der gewalttätigste Film vom Studio Ghibli mit einigem Abstand.
Ich glaube ja. Also das sind ja, du hast ja auch schon quasi die einzigen 3 Szenen genannt, wo Gewalt auftaucht im Film. Ich glaube, es gibt da ja einen abgerissenen Tierkopf, glaube ich noch. Mhm. Also, der Film ist ja schon sehr harmlos und die Szene ist ja eigentlich auch nur da, um zu zeigen, diese Wut, die in dieser Infektion steckt, ne? Die manifestiert sich quasi dadurch, durch so Ausbruch unkontrollierter Gewalt und Wildheit.
Ist für Ghibli-Verhältnisse aber schon sehr grafisch.
Ja.
Und da waren die Mütter mit ihren Kids definitiv nicht darauf vorbereitet. Also, als junge Twins fanden wir das sehr lustig.
Mhm. Genau, also Philippe, du hast mich jetzt ein bisschen übergangen. Dein erstes Mal Anime im Kino war auch der Pokémon-Film, richtig?
Genau.
Hast du gesagt?
Hast du auch was Cooles im Kino geguckt, Philippe? Also einen coolen Anime im Kino? Was war dein erster cooler Anime im Kino?
Also davon ab, der erste Pokémon-Film ist cool. Ja, also der ist mit Mewtwo am Ende. Das ist schon ein geiler Film. Und der ist einen extrem witzigen Vorfilm mit dem Freizeitpark. Also da lasse ich nichts gegen kommen. Der erste Pokémon-Film ist wirklich gut. Ich mag auch Detektiv Pikachu übrigens richtig gerne.
Den aber, mag ich ja auch.
Philippe, dann warst du 16, oder? 98 hast du den geguckt, hast du gesagt.
Ja.
Ja. Erzähl mal, wie kam es dazu? Warum? Warum geht ein Mann als 16-Jähriger, also ich, fürchterlicher Freak, ich hatte mich ja schon erklärt. Wieso bist du in den Pokémon-Film gegangen?
Einfach nur, um auf meinen Bruder aufzupassen. Meine Eltern waren froh, dass ich einigermaßen empfänglich war für japanische Trickfilme und meinten, geh du mal mit. Aber cool fand ich es nicht.
Oh, komm schon.
Ja. Ich war in Uncanny Valley des zu cool dafür Seins.
Mhm. Was war denn dein erster cooler? Hast du einen coolen im Kino gesehen?
Nein, das war mein einziger Anime im Kino.
Echt?
Alles andere war dann VHS, DVD, Blu-ray gestreamt. Nichts im Kino.
Krass.
Philippe, du bist seit dem Pokémon-Film noch nicht wieder in einem Anime im Kino gewesen.
Nope.
Freaky.
Okay, also zu Philippes Ehrenrettung, die laufen ja aber auch selten, ne? Und das sind ja auch oft so, wie eben schon gesagt, so Sondervorstellungen einmal. Und welcher Anime kriegt denn in Deutschland eine große Kinoauswertung?
Alle Ghiblis.
Naja, also wann hier der letzte, der Junge und der Reiher, wie lange waren der bei uns im Kino? Eine Woche? Zwei?
Nee, zwei, drei Monate.
Ich kann mich da nicht dran erinnern, dass der so lange im Kino lief, aber kann ich mich auch irren. Ich kann mich an Chihiros Reise ins Zauberland erinnern. Da kann ich mich sehr gut dran erinnern, dass der lief. Und danach das wandelnde Schloss und so, das war so eine Zeit, wo die echt gut liefen, auch länger. Aber alles, was so danach kam, das waren so Kurzauftritte.
Ich bin eh nie so der Kinogänger gewesen. Es fing damit an, dass Versmold kein Kino hatte. Und das nächste Kino waren die Kurlichtspiele in Bad Rothenfelde.
Mhm.
Also die hatten dann auch nicht unbedingt die allergrößte Auswahl mit anfangs einem Kinosaal.
Mhm.
Und dann war da irgendwann nochmal was mit hier, seit 2019 war ich bestimmt so in einer bis höchstens zwei Handvoll Kinofilme. Da gab es ja auch nicht so oft die Gelegenheit dazu, zwischendurch Kino zu gucken.
Mhm.
Von daher, wenn, dann habe ich versucht, von zu Hause aus Anime anzusteuern.
Ich glaube, ich habe jeden Ghibli, der irgendwie lief, im Kino gesehen. Soweit das ging, habe ich das immer mitgenommen. Und ich weiß gar nicht, ob ich Your Name im Kino gesehen habe oder nicht.
Ach, das ist ein schöner Film. Das ist ein wirklich schöner Film.
Ja, ist hervorragend.
Also Philippe hat ja gerade schon gesagt, wenig Kino, viel VHS, viel dann auch DVD. Bevor wir zur DVD-Zeit kommen, wollte ich noch mal ganz kurz auf die VHS-Zeit und die Videotheken und so. Und da gab es ja auch irgendwann so eine Zeit, wie gesagt, ich konnte nicht gut Englisch und ich habe nicht gerne Untertitel gelesen und irgendwann kamen die Dinger ja auch auf Deutsch. Also klar, sowas wie Akira gab es schon auf Deutsch und auch Ghost in the Shell, also so große Filme, die kamen auch durchaus auf Deutsch. Aber dann kamen plötzlich deutsche Animes von Urotsuki Doshi 2 und von Fist of the North Star und vom Street Fighter Film. Und ich habe so gedacht, oh, wie cool, die sind ja auf Deutsch. Und waren die englischen Tapes schon geschnitten im Vergleich zum japanischen Original, dann waren die deutschen Dinger noch mal mehr geschnitten. Das war ganz, ganz schrecklich. Und es war wirklich Pest oder Cholera. Entweder verstehe ich nichts oder ich sehe nichts. Also das war so, oh, kann man es auch echt gleich sein lassen. Das war gleichzeitig eine geile Zeit für Anime, aber auch eine schlimme Zeit für Anime. Zumindest für mich, der ich halt, wie gesagt, einfach nicht gut Englisch konnte.
Ja, das habe ich natürlich anders erlebt. Ich habe das gerade auch in der Animania, glaube ich, gelesen, in einem Artikel, wo ich reingeguckt habe. Oder nee, in einem Wikipedia-Artikel über Veröffentlichungen hier. Mhm. Da ging es mich auch darum, dass das Anime-Publikum ja eigentlich gerne die Originalspur, also die wollten alle nur Japanisch hören mit Untertiteln. Von denen will eigentlich keiner eine deutsche Synchro haben. Da zähle ich mich auch dazu. Deutsche Synchro ist so ein Notnagel, den man mal mitnehmen kann, aber eigentlich bitte auf Japanisch. So gehört sich das. Und dann hat die DVD-Zeit UVA-Video hier in Deutschland die Möglichkeit gegeben, aber tatsächlich auch noch eine deutsche Spur zu produzieren, sodass man auch ein bisschen mehr den Massenmarkt ansprechen konnte und denen sagen konnte, ihr könnt den weirden japanischen Film hier aber auch auf Deutsch gucken. War für mich nie ein Hindernis, also ein bisschen doof, aber ich konnte schon immer ganz gut Englisch und ich bin ja so ein Mensch, ich gucke gerne alle meine Filme, sobald es möglich ist, im Original. Also ich gucke japanische Filme auf Japanisch, koreanische Filme auf Koreanisch, italienische Filme auf Italienisch, das ist mir immer ganz wichtig, für mich ist das halt so gedacht. Und gerade japanische Filme, Animes sind ja, die leben ja durch die Sprache, das hat wirklich so ein Flair. Wobei ich auch ein bisschen sagen muss, ich bin ja auch groß geworden mit so englischen Synchros und ich habe jetzt, glaube ich, das erste Mal Fist of the North Star auf Japanisch gesehen. Ich kannte nur die schreckliche englische Synchro. Die hatten ja auch damals also relativ semi-gute bis maximal tolerable Synchros, aber ich habe natürlich immer die Synchros auf Englisch damals gesehen, weil man die halt bekommen hat. Und für mich bot dann DVD die Möglichkeit, endlich alles auf Japanisch zu gucken und nicht mehr mit einer Synchro leben zu müssen.
Ja, Synchro. Philippe, bist du Synchro-Mensch oder sagst du, gib mir Original?
Zu Beginn waren Synchros ja wirklich so schwer zu ertragen, das Original mit Untertiteln. Das war, wonach ich gegriffen habe, aber irgendwann hat sich das dann wieder ausgeglichen und dann fand ich es ganz angenehm, dass es Synchros gab. Es ist ja nicht wirklich das, was am Set gesprochen wurde, weil es kein Set gibt. Von daher kann ich gut mit einer Nachsynchronisation leben.
Ja, ich finde das so ganz spannend. Ich habe mir damals immer gedacht, hätten die alle so Synchros wie die Fernsehsendungen, die bekommen hätten, dann wäre es ja was anderes, weil das, was ich an Anime aus dem Fernsehen kannte, zum Beispiel auch Sailor Moon oder Pokémon oder sowas, die hatten ja eine astreine Synchro. Das hat ja Spaß gemacht, die zu gucken. Und die Ghibli-Filme haben ja auch immer eine tolle Synchro gekriegt.
Ja.
Aber alles andere wurde halt so stiefmütterlich und klang halt oft wirklich grauenhaft.
Also
inzwischen kann man Animes genauso auf Deutsch gucken wie auf Englisch oder Japanisch. Das ist alles so weit professionalisiert, dass das keinen Unterschied macht. Aber damals waren deutsche Anime-Synchros wirklich die Pest. Es war ganz schlimm. Also es war kaum erträglich, Animes auf Deutsch zu gucken. Gerade wenn es so Videothekenveröffentlichungen waren. Boah.
Ja, die besagten Filme, Fist of the North Star, Orozuki Dushi 2, den ersten gab es übrigens nicht auf Deutsch, nur den zweiten. Und besagten Street Fighter Film, die waren nicht nur geschnitten, die waren auch schlecht synchronisiert. Also da gebe ich dir hundertprozentig recht. Ich bin ja Synchro-Gucker. Ich gucke ja fast alles synchronisiert und wir haben in Deutschland zum Glück eine gute Synchro-Kultur. Aber die muss sich natürlich auch erstmal etablieren und die ersten Anime-Synchros nach den großen Kinofilmen, also nach sowas wie Akira oder Ghost in the Shell, die klangen halt eher wie die berüchtigten Porno-Synchros von damals. Da war nicht viel Unterschied. Die waren nur ein Müh besser als so eine Porno-Synchro. Also nicht, dass ich davon jemals was gehört hätte. Also, weil Pornos habe ich natürlich immer nur im Original geguckt, klar, ne? Ich konnte es hören.
Da lege ich großen Wert auf die Synchro. Es ist ja voll blöd, ich konnte der Story gar nicht folgen, das hat mir nichts gebracht.
Ja, aber dann kommen wir jetzt mal ganz kurz zu den DVDs. Wisst ihr noch, was so die ersten DVDs gewesen sind? Die ersten Animes, die ihr auf DVDs geguckt habt? Weil da hat sich ja nochmal was verschoben, finde ich. Auf VHS, da kam viel Schund, kam auch gutes Zeug, aber so wenn ich an meine DVD-Zeit mit Animes denke, und ich habe ja DVDs gesammelt, mit Videos ging das so langsam los, aber ab DVD habe ich Filme gesammelt und da habe ich wirklich alles gekauft, was mir irgendwie in den Einkaufskorb gekommen ist. Aber da gab's ja dann plötzlich so richtig fantastische Filme. Da gab's ein Perfect Blue, da gab's ein Jinro, da gab es den, aber gut, Plastic Little ist jetzt kein fantastischer Film, aber irgendwie mag ich den doch, ich habe einen Softspot für den. Und neulich erst gesehen Vampire Hunter D: Bloodlust, auch ein toller Film. Sebo, du vergötterst den ja, das weiß ich.
Der ist super.
Ghost in the Shell kam dann hier, den gab's vorher schon auf VHS, aber der kam dann auch nochmal natürlich auf DVD. Und Akira kam auf DVD und ach, was hatte ich denn nicht noch alles? Spriggan, den Street Fighter Film und so weiter und so weiter. Da kam ja richtig viel. Und dann gab's bei uns hier ja auch diesen coolen Comicladen, Comics, ha? Was für ein kreativer Name. Und die hatten dann ja auch echt eine coole Auswahl an Animes.
Ah, du meinst, damals war es noch Comics am Raschplatz, ne? Bevor es Comics war.
Ja, genau. Ganz früher war es dann Comics am Raschplatz und später dann nur Comics mit einem X am Ende, weil wir wollen edgy sein. Aber die haben ja auch heute ja, ne? Fantastische Auswahl. Also wenn du irgendein Anime willst, was es auf Disc gibt, dann gehst du dahin.
Ja, wenn du gerne viel Geld ausgeben möchtest. Aber das ist ja nochmal ein anderes Thema, gerade bei Anime-Veröffentlichungen in Deutschland und bei Comic-Läden-Preisen, die ja dann gerne nochmal eine Nummer drüber sind. Ich erinnere mich, ich habe, glaube ich, bei Comics am Raschplatz, damals hatte ich mir den ersten Urozuki Doji Manga-Band gekauft, der stand da gerade rum als Import, und die amerikanische DVD, glaube ich, vom Street Fighter 2 Film. Das weiß ich noch, das habe ich da mal mitgenommen. Mhm. Ansonsten, meine ersten Sachen waren hier diese OVA-Veröffentlichung. Ich habe mir Devil Hunter Yoko gekauft, ich habe mir Macross The Movie geholt.
Oh ja.
Dann hatte ich Bubblegum Crisis Sachen, hatte ich mir gekauft auf DVD.
Oh ja, auf Bubblegum Crisis habe ich mal wieder total Bock. Ich habe das irgendwie ganz nett in Erinnerung, aber vielleicht ist es doch mehr als nur ganz nett.
Ja, das ist schon nett, auch so mit AD Police in der Kombi, vielleicht kann man das ganz gut machen. Und dann kann ich nicht mehr sagen, dann verschwimmt das. Mhm. Ich habe sehr viele DVDs gekauft. Ich habe 1999 angefangen, DVDs zu sammeln. Da geht nochmal mein Dank raus an Jan. Jans Vater hatte Mava, eine Firma in Berlin, die Lizenzen aufgekauft habe und DVDs hier veröffentlicht haben. Ich weiß, das bekannteste war die DVD von 7, weil die so unglaublich gut war mit ganz tollem Sound. Und Jan hat da viel gejobbt und der kam immer vorbei und hat immer so einen Wäschekorb mit Filmen mitgebracht. Also wirklich einfach nur ohne Hülle, einfach nur Discs, einen Wäschekorb voll. Ja, und dann konnte man sich da ein bisschen was aussuchen. Und da habe ich dann gelernt, oh, auf DVD kann ich den Ton ändern. Ich kann Filme im Original gucken. Ich muss sie nicht auf Deutsch gucken. Ich kann Filme auf Englisch gucken, wenn ich will. Das ist ja geil. Und dann habe ich meine Eltern belatscht, mir einen DVD-Player zu kaufen. Ich weiß, der hat damals 600 Mark gekostet. Das war so ein teures Unterfangen. Und dann habe ich angefangen, DVDs zu sammeln. Ich glaube, eine meiner ersten DVDs muss Conan der Barbar gewesen sein. Das weiß ich noch ziemlich gut.
Natürlich.
Ja, die haben ja damals 50 Mark gekostet, das Stück. Also es war kein günstiges Hobby. Genau, und dann fing ich halt an, auch von UVA die Filme zu kaufen. Und wie gesagt, also Macross, Devil Hunter Yoko, das müssten so die ersten gewesen sein. Und dann habe ich aber relativ schnell, und da kommt jetzt auch langsam mal das Animania-Forum und das aufkommende Internet mit ins Spiel. Über das Animania-Forum habe ich erfahren, es gibt viele, wie nennt man das, nicht Raubkopien?
Bootlegs?
Bootlegs, dankeschön. Es gibt viele günstige Bootlegs, oder vielleicht war es doch Raubkopien, wer weiß das schon, in Hongkong zu kaufen. Und dann habe ich mir, weil ich keine eigene Kreditkarte habe, habe ich da mit einem Kontakt aufgenommen aus dem Forum, der hat dann für mich mitbestellt, der hatte so einen Katalog und der hat mir dann Devilman Lady, da gab es, also ich fand Devilman ja ultra gut und da gibt es eine Serie zu, die mit einer Frau, die Devilman Lady heißt, die hat er mir bestellt und Trigun komplett.
Oh ja, Trigun, ja. Gab es hier irgendwann auch mal auf DVD, habe ich mir die erste Volume gekauft, fand ich leider nur okayisch, habe ich keinen Pull gehabt, mir da mehr von zu kaufen.
Ja, mit Vash the Stampede. Mhm. Da gibt's, glaube ich, eine Neuauflage, die ganz cool sein soll. Ich mochte das damals sehr. Und zu meiner Überraschung kamen dann diese Bootlegs also auch bei mir an. Musste viel Geld hinterher überwiesen werden und man musste sehr lange warten. Aber dann kamen die und die waren richtig toll. Also ich habe die immer noch im Regal stehen. Die Devilman-Sachen, die kamen in einem Pappschuber mit 3 DVDs da drin. Aber Trigun, oh, göttlich, richtig geil. Digipacks in einem Plastikschuber noch drin mit Aufklappcover und sowas. Ganz tolle Sachen. Ja, und das fing dann an und dann kam es ja aber auch langsam so auf, dass man anfangen konnte runterzuladen. Nicht viel, nicht schnell, aber so nach und nach wurde das Netz ja schneller und ich bin dann größtenteils an meine Animes gekommen, durch nächtelang den Rechner durchlaufen lassen und Folgen runterladen, natürlich. Mhm. Und ich hatte aber auch im Animania-Forum Freunde gefunden. Ich war da sehr aktiv. Und das formte sich dann aus. Und in diesem Forum habe ich Leute kennengelernt. Und dann haben wir ein eigenes Forum gegründet. Aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Es war nicht Nippon Funfair, irgendwas mit Nippon, ist auch egal. Jedenfalls haben wir uns abgespalten vom Animania-Forum, weil dann waren da irgendwann nur noch Honks, unserer Meinung nach. Und dann war ich da so mit 30, 40 Leuten im regen Verkehr. Und mit denen habe ich mich dann auch tatsächlich getroffen. Wir haben dann Forumstreffen gemacht und haben uns dann ein Haus gemietet. Das erste Mal war, glaube ich, in Oberhausen und kamen dann dahin mit 20 Leuten, 25 Leuten. Und alle hatten ihre Rechner dabei. Und alle hatten ihre Spielkonsolen dabei. Und wir haben 3 Tage lang nur Animes geguckt und gezockt. Es war Himmel auf Erden. Das war das Beste. Alles coole Leute, alle interessant. Du hast Bock, mit jedem zu reden. Der Einzige, der Alkohol getrunken hat, außer mir, war David. Und David und ich sind bis heute noch beste Freunde. So habe ich David kennengelernt beim ersten Forumstreffen. Und da haben wir natürlich die Rechner durch die Bank laufen lassen. Jeder hatte seine Animes dabei und jeder hatte 2 bis 3 Spindeln an Roh-CDs mit. Und dann haben wir uns kopiert noch und nöcher.
Die Spindeln.
Ja, also ich weiß noch, dass da habe ich auf jeden Fall Full Metal Panic herbekommen, Fumofu, das fand ich damals ganz toll. Und ich glaube, es war Hexsign oder sowas. Auf jeden Fall, das war plötzlich ein Riesenstrudel an Sachen, die da reinkamen und auch irgendwelche obskuren Serien und alle Ghibli-Filme, die es damals gab und so. Plötzlich hatte man Zugang und es war irre. Und irgendwo da fing ich dann auch an, Mangas zu sammeln. Das muss auch so Ende der 90er, Mitte 2000 gewesen sein. Aber das war noch so der letzte große Schub, dieses Internetaufkommen und Forum und sich da austauschen können. Und das war so geil. Also weil diese Anime-Community, das waren halt alles irgendwie so ein bisschen Freaks, aber da war halt alles okay. Das war so super locker. Und so everything goes und alle sind okay miteinander und du hast dich so aufgehoben gefühlt. Das war ja mein schönstes Community-Erlebnis, muss ich sagen. Es waren tolle Zeiten. Das haben wir bestimmt 4, 5 Mal gemacht, bis sich das dann irgendwann im Sande verlaufen hat. Aber das war schon was ganz Besonderes. Mhm. Und so habe ich durch Anime halt auch Freunde kennengelernt. Für mich eine ganz wichtige Zeit gewesen.
Da sagt noch mal einer, Internet macht einsam.
Ja, nee. In dem Fall so gar nicht.
Nee. Philippe, wie war das bei dir?
Was genau? Das war ja jetzt auch eine kleine Reise, auf die uns Sebo mitgenommen hat.
Mhm. Ich glaube, der Einstieg war Animes auf DVD.
Genau.
VHS. Denn gedanklich bin ich gerade schon bei der Animagic 1999 in Koblenz angekommen.
Oh, super, du warst auf einer Con. Sehr cool. Das habe ich nämlich nie geschafft. Da hätte ich euch auch gefragt, ob ihr auf einer Con wart.
Ja. Da bin ich mitgeschleppt worden von meiner Clique. Die waren alle, also nur Nischen und Nerd-Interessen, die in der Clique vertreten waren, so von Monty Python über, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie diese Hongkong-Filme hießen. Ich weiß es gerade nicht. Also In the Mood for Love oder sowas gab es dann.
Wong Kar Wai.
Ja, Wong Kar Wai, genau. Also sowas war dann eben ganz groß bei denen, aber eben auch die Dragon Ball Mangas zu der Zeit. Und dann haben die gesagt so, und jetzt wirst du mit eingepackt. Und dann wurde ich in den Zug gesteckt und bin mit den Damen dort aufgeschlagen und dachte, wow, ich bin ja so spießig und so normal, wenn ich mir anschaue, wie die Leute sich hineingeben können in dieses Hobby. Aber die ursprüngliche Frage gar, war ja gar nicht, wart ihr auf einer Convention, sondern welche DVD war die erste? Und das war eine deutsch synchronisierte Ausgabe von Cowboy Bebop, dem Kinofilm.
Oh, hervorragend. Komischer Film, geile Serie.
Ist das diese... Weil den hatte ich nämlich auch, den hatte ich in so einer, oder den habe ich auch noch auf DVD in so einer Sonderverpackung mit so einem Glitzerschuber und so einem Buch dabei.
Hm, die habe ich auch.
Nee.
Ah, ja, ich habe die Serie erst, keine Ahnung, Philippe, wann habe ich die mal nachgeholt? Da hast du mir die mal empfohlen und das mag jetzt auch schon wieder 10 Jahre her sein, aber definitiv nicht damals. Also ich habe die nicht zu ihrer Hochzeit geguckt und ich fand Cowboy Bebop leider nur okay.
Oh, Markus, raus, komm, wir machen ohne dich weiter. Das geht so nicht. Gleich sagst du doch, Evangelion ist Schrott und dann disst du
Evangelion habe ich nie gesehen, das kann ich nicht beurteilen.
Was? Oh, ich hoffe, jetzt hat mein Mikro nicht übersteuert. Markus, warum reden wir mit dir?
Ich habe mir den Evangelion-Film, es gibt ja diese 1.11 und 2.22 und so, wo die Geschichte von Evangelion komprimiert in Filmen ist. Und den ersten Film habe ich schon... Also ich habe die alle, ich glaube es gibt 3, du gibst mittlerweile 4, also die ersten 3 habe ich auf jeden Fall und ich habe
4 Stück gibt's.
Den ersten 2 oder 3 Mal schon geguckt und wollte dann immer weiter gucken, weil ich den ganz cool fand.
Oh, das ist fantastisch.
Und habe aus Gründen nie weiter geguckt, ich weiß nicht warum.
Aber du hast wenigstens Serious Payments Lane hast du gesehen, oder?
Wenn dann nur 1, 2 Folgen. Ich kann mich daran erinnern. Ich weiß, das war so eine der ganz frühen Anime-Serien, die sah sehr digital aus.
Hm.
Ich mochte das Character-Design, das mochte ich total gern. Ich mochte dieses Düstere, aber ich mochte dieses extrem Digitale überhaupt nicht. Das sah so nach Computeranimation. Also es war keine Computeranimation im klassischen Sinne, aber es war so... Wenn ich böse bin, sah es aus wie Flash-Animationen. Also sah es nicht, aber ich mochte das irgendwie vom Stil her nicht.
Ja, na gut, Stil ist ja immer ein valides Argument. Ich finde es auch total schlimm, wenn ich die Serie nicht geil finde, aber ich hasse den Stil. Aktuell vielleicht die Devilman Crybaby-Serie auf Netflix. Unfassbar gut, aber dem Stil werde ich einfach nicht so richtig fahren. Ja.
Ja, da hatte ich irgendwie ein Problem mit. Ich habe auch mit dem Blatt hier, dieses Vampirmädchen auf dem...
Ah, Blatt? Blatt Plus oder Blatt C?
Ja, also es gibt diesen originalen Kurzfilm.
Ja, der ist super. Da habe ich so eine riesen Box aus Hongkong mit Artbook und sonst irgendwas.
Den mag ich auch, aber der sieht nicht mehr ganz so digital aus. Aber der hat auch so einen sehr digitalen Look, wie ich finde. Das ist mittlerweile besser geworden bei modernen Animes. Aber ich habe das jetzt, als ich jetzt in den letzten paar Wochen wieder alte Animes geguckt habe, ich stell einfach fest, ich mag dieses Handgezeichnete, dieses Echte, dieses Analoge, mag ich irgendwie mehr.
Ja, da gab es so eine Zeit lang von, ich glaube, 2003 bis 2009, wo 3D-Animation in Animes angekommen ist, aber halt
ja, genau.
Noch nicht so toll aussah. Da muss man dann immer alle 2, 3 Augen zudrücken, wenn der Mac dann der Auftrag plötzlich erkennbar aus dem Computer stammt. Das muss man nicht mögen, das kann ich schon verstehen. Aber es sollte eigentlich davon abhalten, das zu gucken.
Aber bevor wir jetzt hier irgendwie nochmal kurz unsere liebsten Blu-rays runterrattern oder ob wir jetzt auch noch 4Ks sammeln, also wo wir jetzt aktuell stehen. Philippe, du warst gerade noch bei Cowboy Bebop.
Ja, und zu meiner Schande muss ich auch gestehen, wie beim Pokémon-Film war das erste und einzige, was ich dann so in der Form konsumiert habe.
Oh Mann.
Denn es ging dann Jahre gar nicht mehr so in die Richtung und es ist erst wieder durch Attack on Titan alles so ein bisschen wieder aufgeflammt. als es auf Netflix zu sehen war und ich, lass mich kurz überlegen, das erste Mal Corona hatte.
Das ist ja noch nicht so lange her.
Genau. Und dann hatte ich richtig viel Zeit und die Serie hat mich so krass geflasht. Und wo wir gerade beim Thema 3D und Computeranimation waren, da sah das echt cool aus. Da sah das wirklich aus, als wären handgemalte Tusche-Hintergründe zum Leben erweckt worden. Also nicht so schlimm künstlich, sondern das hat eine Tiefe, die man, naja, begehen nicht, sondern die man durchschwingen kann.
Mhm. Ja, bei Attack on Titan fand ich auch super gut, also musste mich aber teilweise zwingen, weiter zu gucken. Wenn man viele Animes guckt, ihr kennt das vielleicht auch, es gibt so Tropes. Mhm. Also es gibt so Charakterzüge, die auftauchen, bestimmte Charaktere, die immer wieder auftauchen. Und bei Attack on Titan gab es eine relativ frühe Folge, da werden die angegriffen. Und so ein Titan verwandelt sich um die rum und sie verstecken sich so hinter seinem Brustkorb und werden bedroht von 47.000 Leuten mit Kanonen gefühlt und haben aber die Zeit, ihren Plan zu besprechen. Also es ist eine unheimliche Dringlichkeit da eigentlich und ich sage, Leute, wir sind in Gefahr. Was sollten wir jetzt tun? Oh, weiser Anführer, ich weiß es nicht genau. Was denkst du denn? Jetzt, wo du das sagst, ich glaube, ich habe die Idee bekommen. Wir sollten nämlich, und das zieht sich hin. Und das ist so eine ganz typische Anime-Situation, wo eigentlich Dringlichkeit besteht, aber alles haarklein besprochen werden muss und mit jedem nochmal ausgeführt werden muss, während also eigentlich in Echtzeit sie 10 Sekunden Zeit hätten. Und da saß ich das, oh, mach das bitte nicht. Und das war so eine Serie, wo sie einem ganz viel erzählen, was gerade los ist. Ich bin voll bei dir, ich habe das nicht zu Ende geguckt, weil David hat mir das Ende vom Manga relativ früh erzählt und dann wusste ich, wo es hingeht. Aber ja, Attack on Titan war damals, das war so ein Riesending, ne? Also das war auch so, das hatte Reichweite, das hat einen Eindruck gemacht.
Mhm, das stimmt. Es hatte auch diesen Game of Thrones Effekt, dass es viel Verschwörung und Ränke gab und sehr viele Tote.
Ja.
Da hat man sich gerade an jemanden gewöhnt oder jemanden lieb gewonnen und oh, schade. Jetzt mag ich diesen Menschen in zwei verschiedenen Teilen an zwei verschiedenen Orten.
Also ich habe Attack on Titan nicht gesehen und was Philippe gerade sagt, macht es mir auch nicht schmackhaft, das zu gucken.
Oh, ich liebe das, wenn du so Unsicherheit hast. Also wenn du nicht dieses, ja, der ist durch Plot-Armor geschützt. Nee, ist er nicht.
Ja, okay, das finde ich mal auch ganz geil, aber wenn das zu oft vorkommt, dann ist es irgendwann auch doof. So die Leute, die Charaktere umbringen, um den Zuschauer zu schocken, finde ich auch irgendwie doof.
Es fühlte sich gar nicht so sehr um zu schocken an, sondern okay, wirklich so, hier geht's um was.
Ja, ich würde auch sagen, so bei Game of Thrones als Beispiel, ich gucke das gerade mit meiner Frau nochmal durch. Spoiler.
Nein, keine Spoiler. Nee,
da ist halt einer gestorben.
Was einer?
Ja, Game of Thrones öfter passiert. Und das ist halt mein Lieblingscharakter in der ganzen Serie. Und ich wusste, ich habe die Serie schon zweimal geguckt, wusste das aber nicht mehr so genau. Mhm. Ich finde das aber super, weil dir das so das Gefühl gibt in der Welt, du kannst jemanden noch so lieb haben, jemand kann noch so gut oder so toll sein oder auch so fies. Keiner ist sicher. Es ist halt eine fiese Welt und Leute sterben halt. Und das mag ich. Ja, okay. Jetzt hat Philippe ja schon so ein bisschen so ein Fass aufgemacht. Er war dann lange weg von Animes. Wo stehen wir denn heute? Ich mach einfach den Einstieg, würde ich sagen, und dann rappeln wir uns da durch. Also, ich habe ja von meiner Hochzeit schon erzählt. Das war diese Forumssache und sowas. Und ich glaube, ich weiß das gar nicht. So vor 10, 12 Jahren schwappte das bei mir so ab. Ich fand Animes immer spannend, aber irgendwie wurde mir das zu viel. Es gab so viel und ich habe das ja auch genau verfolgt. Also ich habe immer geguckt, es gibt ja diese Frühlingszeit in Japan, wo die neuen Serien dann gekündigt werden und habe dann von gefühlt jeder Serie, die ich irgendwie spannend fand, mir 1, 2 Folgen besorgt und da reingeguckt und irgendwann wurde das einfach Arbeit. Und habe dann davon Abstand genommen und heute gucke ich fast gar keine Animes mehr. Wenn mal vielleicht ein Film. Für Serien finde ich die Zeit nicht mehr. Und wenn, dann suche ich mir immer so Serien, wo ich so sehe, okay, die hat nur 12 Folgen, das kann ich irgendwie unterbringen. So 24 Folgen Serien, was ja oft der Standard ist, da ist mir zu viel Filler-Episodes drin. Da gibt's so zu viele Episoden, wo das Gefühl ist, die kommen halt rein, um auf die Lauflänge zu kommen, aber da passiert nicht wirklich was. Ist super selten, dass ich noch was gucke. Ich gucke gerade mit meiner Frau Death Note, weil ich mir das damals an mir vorbeigeflutscht ist und das ist ganz patent. Jedenfalls bis es zum ersten großen Twist kommt. Danach wird es ganz schrecklich und ich werde es wohl auch nicht zu Ende gucken, weil ich halte es einfach nicht mehr aus, so wie das weitergeht. Monster ist noch was ich angefangen habe, aber auch nicht beendet habe, was aber auch ganz, ganz großartig ist. Und das ist es schon so fast. Die letzten großen Sachen, die ich immer empfehle, ist Paranoia Agent gewesen. Und ich mochte halt sehr das Devilman Crybaby auf Netflix. Das ist fantastisch. Also das ist einfach auch so episch und so fies und so ehrlich und so uneingeschränkt. Das darf so frei drehen, das finde ich ganz hervorragend. Und ansonsten ist es eher ab und zu mal ein Film. Oder ich gucke halt sehr gerne, ne, OVAs aus den späten 80ern, frühen 90ern, so, ne, das mag ich gerne. Ja, ich glaube, die letzten Filme waren auch wirklich so die Neon Genesis Evangelion Filme, haben wir ja vorhin schon erwähnt. Die sind fantastisch. Also die erzählen halt die Serie komplett anders. Also der erste Film ist nah dran, danach geht's eigentlich in eine ganz andere Richtung. Und gerade der letzte Film ist eine Wucht. Es war, weiß ich nicht, als der rauskam vor 2-3 Jahren, war das mein Film des Jahres.
Oh, krass.
Der einfach alles weggerockt hat. So, der war so intensiv und so gut und anstrengend aber auch. Ja, also ich liebe Animes immer noch, aber ich bin einfach weg von Serien. Also sowas wie Jujutsu Kaisen oder Sachen wie Chainsaw Man oder so, die eigentlich total cool sein sollen. Ich finde die Zeit einfach nicht.
Ja, ich sehe das tatsächlich sehr ähnlich wie du. Ich hab auch kaum noch Serien, die ich gucke. Jetzt aktuell gucke ich tatsächlich nach langer Zeit mal wieder eine Anime-Serie, die aber auch nur 12 Folgen hat, wie du gerade gesagt hast. Other Side Picnic gucke ich gerade und die ist, ja, so die ersten paar Folgen waren auch richtig gut und irgendwie verlässt es mich jetzt gerade, aber ich habe auch, glaube ich, nur noch 2 Folgen. Die werde ich wohl irgendwie noch durchziehen können. Und ansonsten bin ich auch tatsächlich mehr auf Filme. Also Filme gucke ich auch immer noch gerne. Filme sind auch komprimierter und oft auch erwachsener als Serien. Tue ich den Serien wahrscheinlich auch Unrecht. Aber was ich noch nie mochte, waren auch diese unendlich langen Serien wie Naruto oder Dragon Ball oder ich will keine Serie anfangen, die 100 Folgen hat. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und da ist ein Film halt ganz toll. Der ist nach 2-2,5 Stunden oder manchmal auch weniger, ist der halt vorbei. Und dann kann ich sagen, jo, der war cool, da kann ich noch einen gucken. Oder nee, der war nicht cool. Gut, dann habe ich aber nicht viel Zeit dafür aufgebracht. Und genauso, wie gesagt, ich habe jetzt ja in letzter Zeit, darum machen wir das ja hier, weil ich gefragt habe, ein paar Anime-Filme wieder geguckt. Ich habe Cyber City Oedo mal wieder geguckt. Ich habe Demon City und Wicked City mal wieder geguckt. Also wirklich altes Zeug mit Philippe. Wir haben neulich das Mädchen, das durch die Zeit sprang, den habe ich mal wieder geguckt, Philippe zum ersten Mal. Und das ist halt wirklich cool. Ich mag einfach Filme schauen. Ich mag da auch gerne zum ersten Mal Filme schauen, um das hier nochmal aufzunehmen. Also ich muss nicht Sachen gucken, die ich schon kenne. Ich gucke gerne neue Sachen. Das mache ich sehr gerne. Ich hätte auch gerne Tipps. Sebo hat mir schon ein paar gegeben für Filme und Serien, die so, ja, aus dieser Zeit, was Sebo gerade schon gemeint hat, so späte 80er, früher bis Mitte 90er. So diese sehr analoge Zeit, was einfach wirklich, wirklich toll war.
Markus, hast du Golgo 13 geguckt?
Nein.
Den ersten.
Nein.
Dann ist das mein Tipp für dich. Golgo 13 ist quasi ein Bilderrausch-Orgasmus-Deluxe. Der hat am Anfang noch eine Story und irgendwann ist das so egal, weil du nur noch so da durchrauschst. Und es sieht so geil aus. Das und der passt in die Zeit.
War das so ein Spionageding oder so ein Science-Fiction-Ding?
Weder noch. Golgo ist der beste Auftragskiller der Welt und wird angesetzt.
Ach, Killer, okay.
Ja, genau. Und schlägt sich da so durch. Und der Film ist optisch unfassbar. Ich habe da eine ganz tolle Blu-ray aus Frankreich mit, aber glaube ich auch wenigstens englischer Synchro oder Untertitel. Die kann ich dir mal leihen. Mhm. Eine meiner schönsten Blu-ray-Käufe, ganz kurz. Da hat mir das Team, das die DVD gemacht hat, noch eine Karte zugelegt und mit meinem vollen Namen drauf geschrieben und mir Danke gesagt, dass ich ihr Produkt gekauft habe. Also wohl noch eine ganz kleine Firma. Aber das ist mir noch nie passiert. Das fand ich sehr schön. Das wäre ein Tipp. Würde dir bestimmt gefallen.
Ja.
Oder Midnight at Goku. Kann man auch machen.
Genau. Du hast mir ja schon ein paar Tipps gegeben. Und wo ich jetzt stehe, also gerade ist es wieder so, dass ich so eine Renaissance, ich beginne das wieder zu mögen. Also ich habe auch eine ganze Zeit lang, nicht so krass wie Philippe, aber ich habe auch eine ganze Zeit lang sehr wenig Anime geguckt. Meine Freundin ist da leider auch nicht so drauf. Die ist so, ja, die guckt schon mal einen mit. Wir haben Your Name zusammen geguckt. Den fand die auch ganz nett. Und wir haben auch mal Chihiro zusammen geguckt. Den fand sie auch ganz nett. Und wenn man die Filme, die so Speerspitzen sind, für mich sind das halt richtig, richtig gute Animes. Wenn man da dann sagt, ja, die sind ganz nett, naja, dann ist das einfach nicht ihre Welt. Insofern muss ich da gucken, wenn ich da Zeit alleine finde, dass ich sowas schaue. Und auch da funktioniert ein Film einfach besser als eine Serie, weil da gehe ich 2 Stunden in die Man Cave und dann ist das Ding durch. da stehe ich heute, aber ich sammle das immer noch. Ich habe mir jetzt zuletzt das Mädchen, das durch die Zeit sprang, in 4K gekauft. Ich habe mir Summer Wars, einen meiner absoluten Lieblingsfilme, ich liebe den, habe ich mir zuletzt in 4K gekauft. Den, ich glaube, dritten Evangelion-Film hatte ich mir in 4K gekauft. Also ich kaufe mir jetzt auch Animes in 4K.
Gibt's nicht. Es gibt nur den vierten in 4K. Dann wirst du dir den gekauft.
Dann habe ich mir den vierten in 4K gekauft. Das kann auch sein. Dann habe ich die ersten drei auf Blu-ray. Ja. Und ja, ich habe gerade Bock, meine Sammlung wieder zu erweitern. Ich habe hier Vampire Hunter D Bloodlust, den habe ich auf DVD gehabt und da habe ich jetzt auf Blu-ray zumindest abgedatet. Da bin ich jetzt gerade dabei zu gucken, was gibt es? Was gibt es vor allen Dingen mit deutscher Synchro? Weil, hatte ich ja schon gesagt, ich bin Synchro-Gucker, ich mag kein Englisch und ich mag auch keine Untertitel lesen. Also ich mag kein Englisch in Filmen hören. Ich mag Englisch schon, aber ich gucke halt, da entgeht mir was. Insofern, ja, bin ich da dabei, wieder abzudaten und die Sammlung zu erweitern. Und ich habe jetzt tatsächlich gedacht, ich bin ja jemand, der seine DVDs, Blu-rays und 4K-Scheiben, ich trenne die, aber dann im Medium nach Buchstaben sortiert. Und neulich habe ich so gedacht, ah, ich würde gerne mal wissen, welche Animes ich auf Blu-ray, DVD, 4K habe. Da habe ich so gedacht, ah, vielleicht sortiere ich doch mal irgendwie die Animes separat.
Ich habe das. Bei mir ist gar keine Ordnung drin. Ich habe meine oberste Reihe sind Special Editions. Dann irgendwo habe ich eine Reihe für Serien, eine für Filmboxen und dann habe ich drei Reihen für Animes. Mhm. Die stehen da zusammen.
Ja.
Größtenteils. Ich glaube, die 4K-Sachen stehen in der 4K-Reihe, weil ich nicht so viele habe und die will ich herausstellen. Aber
ja, ja.
Wobei ich auch auf vorbereitete Folge festgestellt habe, meine Sammlung ist ja, ich habe ja nicht mehr so viel Platz. Wir wohnen hier ja mit drei Kindern und ich muss das Wohnzimmer auch irgendwie für andere zugänglich machen und habe die nur noch meine Blu-rays, glaube ich, im Wohnzimmer stehen und ein paar DVDs. Der Rest ist in 5, 6, 7, 8, was weiß ich, den Kisten irgendwo anders und da sind wohl meine ganzen Animes drin. Ich wollte dir Fotos zeigen von irgendwelchen Sachen, die ich da gar nicht mehr gefunden habe. Schade eigentlich.
Hm.
Philippe, bevor wir hier ins Schwadronieren kommen, wo stehst du denn heute anime-technisch?
Ich stehe gerade vor diesem Dilemma, dass ich eher nostalgischen Zugang dazu habe, aber wenn man mal versucht, irgendwas aus der Zeit der späten 80er, frühen 90er zu finden, landet man in so einem Lizenz-Nirvana, weil man kaum etwas auf den gängigen Streaming-Plattformen findet.
Mhm.
Also
YouTube.
Ja, da habe ich gerade auch nachgeguckt und von all den Sachen, nach denen ich gesucht habe, habe ich jetzt gerade Bubblegum Crisis gesehen. Aber also ein Kram wie Macross zum Beispiel oder Slayers oder ne, you name it, nirgends. Da kannst du vielleicht mal nach Scheiben suchen, aber Streaming schwierig, schwierig. Deswegen muss man wohl den Weg des YouTubes gehen.
Ja, das ist richtig schade. Es gibt ja hier auch Crunchyroll, aber Crunchyroll ist eher so, was aktuellere Sachen angeht, ganz okay.
Genau.
Und alte Sachen, ich hatte eine Zeit lang ein Abo, das heißt, ich hatte meiner Tochter ein Abo geschenkt, weil die unbedingt Spy X Family gucken wollte und das lief halt auf Crunchyroll und dachte, oh, da nutze ich das ja mit. Aber bis auf Katzen, also wie heißt denn die nochmal? Das Katzentrio, Mensch, die auch im Crossover haben mit City Hunter, mit Ryu Saber.
Samurai Pizza Cats?
Nein, ihr kennt doch Cat's Eye, oder? Diese drei Damen in Kostümen, also die einen in grün, einen in rosa, einen in blau, die so professionelle Diebinnen sind. Wunderschöne Frau.
Ah ja, doch. Ich habe auch keine Ahnung, wie die heißen.
Irgendwas mit Blabla-Trio auf Deutsch. Das haben sie da. Aber das ist schon ziemlich alles, was es an alten Sachen gibt. Das fand ich auch sehr schade. Und ja, stimmt, jetzt sowas wie Slayers ist ja tatsächlich, glaube ich, obskur und 90s genug, dass es nicht irgendwo aufploppen würde. Stimmt schon. Ja.
Tenchi Muyo, El Hazar, Urusei Yatsura, also ein Kram, den ich gern nachholen oder auffrischen wollen würde, aber ne, gibt's einfach nicht.
Tenchi Muyo habe ich vielleicht auf Festplatte, könnte ich dir vielleicht geben.
Das kommt ins Intro.
Ach nee, sorry. Ich glaube, ich habe es mit Inuyasha verwechselt. Bei Tenchi Muyo müsste ich gucken, aber ich habe Inuyasha da. Musste ich, weil Osa Yatsura ist ja die gleiche Zeichner. Ja, egal.
Also, das ist mein Stand aktuell. Vielleicht schaffe ich es endlich mal, zum Beispiel Attack on Titan zu Ende zu gucken, denn irgendwann bin ich auch wieder gesund geworden von der Corona-Erkrankung. Und ja, so wie euch geht's mir auch. Man bekommt ganze Serien halt schwer unter und das sind schon 4, 5 Staffeln, die bei Titan so laufen. Evangelion lässt sich einmal schnell runtergucken. Das sind, keine Ahnung, was sind das, 10 Stunden? die kriegt man schon irgendwie.
26 Folgen, ja.
Naja, 26 Folgen, 25 Minuten kriegt man irgendwie untergebracht, wenn man sich das richtig vornimmt. Aber um es mal so eben nebenher mitlaufen zu lassen, wird mir das auch zu viel Zeit einnehmen.
Ja, vor allem haben wir ja vorhin schon erwähnt, Animes in Deutschland kostet ja auch ein Heidengeld.
Oh,
also ich habe ja früher wirklich einfach nur in England gekauft oder in Frankreich, weil das so viel günstiger ist. Wenn man hier in Deutschland Animes sammelt auf Disc, dann muss man viel Geld dafür ausgeben, sagen wir es mal so. Ja.
Mhm. Mhm. Ja, das ist leider so. Also ich weiß auch gar nicht genau warum. Also es gibt ja hier mittlerweile ein paar echt gute Label, also die gute Veröffentlichungen machen. Kase fällt mir da ein. Die sind auch öfter mal in der Kritik, aber trotz alledem machen die gute Veröffentlichungen mit guten Synchros, also meistens gute deutsche Synchros auch dabei. Du hast es ja auch vorhin schon gesagt. Sebo, du kannst heutzutage auch relativ gut die meisten Animes auch auf Deutsch gucken. Sicherlich gibt's mal Ausrutscher, aber die sind einfach immer so exorbitant teuer. Da ist dann so eine Serie künstlich verteilt auf, keine Ahnung, 4 Discs oder 5, obwohl auch 2 reichen würden. Und dann kostet so eine Disc einfach mal 40 Euro. Und du denkst so, Alter, was bezahle ich hier bitte gerade für eine Staffel? Das ist ja krank.
Ja.
Und da macht's dann halt keinen Spaß, irgendwie eine Serie zu sammeln. Da muss einen irgendwas schon wirklich anfixen, dass man dann sagt, jo, die will ich zu Hause im Regal haben.
Ja, also da ist es bei mir auch wenig geworden. Cowboy Bebop musste ich natürlich kaufen, als es rauskam. Ich glaube, ich habe das Digipack und es gibt eine schottische oder irische Firma, die unheimlich schöne Anime-Veröffentlichungen macht. Da habe ich 2, 3 Sachen von dem Regal stehen, aber ich kaufe wirklich wenig Animes auf Disc inzwischen. Ich möchte gerne noch Midnight Eye Goku haben und ansonsten waren die letzten Käufe, habe ich ja schon gesagt, Golgo 13 und Space Adventure Cobra habe ich mir die 4K gegönnt. Cobra, Cobra. Ja.
Oder Shamisen.
Stimmt, Shamisen wird es sein.
Ein Ding, was bei mir bald dann irgendwann mal kommt, ich habe gesehen, dass es bald eine deutsche, nicht, dass das bei dem Film nötig wäre, aber eine deutsche 4K-Ausgabe von Angel's Egg geben wird.
Ganz schrecklicher Film. Würde ich mir nicht kaufen. Also wenn du dich nicht zu Tode langweilen willst.
Ich bin super gespannt darauf. Ich habe immer nur Ausschnitte gesehen und das sieht einfach so gut aus. Ich weiß, dass der ganz ruhig ist, dass kaum geredet wird in dem Film und dass das eher artsy ist. Aber in der richtigen Stimmung, glaube ich, kann mich das richtig kriegen.
Also ich fand den fast unerträglich langweilig. Ich bin auf so einem Film-Discord viel unterwegs, Katz, und da hat man eine Zeit lang Filme zusammengeguckt. Und da wurde halt Angel's Egg geguckt und hinterher auch besprochen mit 10, 12 Leuten im Chat. Ich war auf den auch immer heiß. Das war so einer von diesen, die man damals einfach nicht bekommen hat. Die waren immer schwer zu kriegen.
Der war legendär.
Genau.
Den gab es zwischendurch nur in einer ganz obskuren, sehr komisch zusammengeschnittenen Schweizer Fernsehfassung oder so.
Ja, und der sieht auch ehrlich unfassbar toll aus. Und ich war so heiß auf den. Also mir hat der gar nichts gegeben. Ich guck mal, was ich dem auf Letterboxd gegeben habe.
Ich bin gerade da, Sebo, 3,5. Also das sieht nicht so aus, als wenn er dir gar nichts gegeben hätte.
Oh, wie krass. Nee, dann habe ich das vielleicht falsch, weil 3,5 ist bei mir eine gute Wertung. Habe ich was dazu geschrieben? Nö. Oh, schade.
Und der hat immerhin 4,1 insgesamt. Also ich bin auf jeden Fall gespannt drauf. Ich werde das mal nicht canceln, meine Vorbestellung. Das Ding kommt im Steelbook, bin ich sowieso Fan von. Und hey, es ist endlich mal ein alter Anime, der ist von 85. Endlich mal ein alter Anime.
Auch völlig krass vom Production Value. Die Character Designs von Yoshitaka Amano, die für Final Fantasy
Amano.
Genau, für Final Fantasy angefechtigt wurden, die für die Spiele nie verwendet wurden, weil die einfach zu detailliert waren, waren da nicht einfach nur Character Designs, die in irgendwelchen abgelegten Sprites oder einfach nur als Druck auf der Packung waren, die wurden da bewegt. Also das ist schon abgefahren genug.
Ja, vielleicht sollte ich den doch nochmal gucken. Ich habe den ja oft mal ganz ehrlich, das schockt mich gerade. Also ich habe gesehen, ich habe den am 21. März 2021 gelockt. Also okay, man möge mir verzeihen, das sind schon wieder fünf Jahre. Krass. Mir kommt das vor wie...
Gruselig, ja.
Ja, ohne Scheiß, für mich ist das wie letztes Jahr.
Klar, Matrix kam ja auch erst vor 5 Jahren ins Kino.
Crazy shit. Also ja, Leute, werdet nicht alt. Zeit ist verschwimmt. Es ist merkwürdig.
Sebo, ich glaube, die meisten Leute, die uns hören, sind grob in unserem Alter. Also.
It's a trap.
Ja. Okay, bevor wir jetzt hier noch nerdiger werden und noch mehr Character Designer Philippe Name-Dropping macht, die Conclusion, wo wir jetzt gerade stehen, haben wir ja
im Prinzip schon hinter uns. Habt ihr zum Thema Anime oder zum Thema erstes Mal Anime, habt ihr beide noch irgendwas zu sagen? Irgendein Meilenstein, der für euch wichtig war? Irgendeine Geschichte, die ihr noch erzählen wollt? Philippe, fang du doch mal an. Du wirst immer abgewürgt von uns.
Ich nehme, also wirkt mich gerade ein bisschen ab, dann kann ich mir noch eine Minute überlegen, was ich erzählen kann.
Okay, Sebo, hast du noch irgendwas?
Ich bin gerade kurz am Gucken. Ah ja, ich brauchte den Regisseur. Ja, habe ja schon erwähnt, also für mich waren natürlich Sachen wie Neon Genesis Evangelion war prägend, so diese Kombi aus Depression, Weltuntergang, Mecha-Action, das war schon was ganz Besonderes. Cowboy Bebop auch, super wichtige Serie. Und eine für mich der wichtigsten Serien, die wenig bekannt ist, ist Paranoia Agent. War für mich ganz wichtig, weil ich das war so erwachsen. Da geht's um Shonen Butt, einen Jungen mit einem goldenen Baseballschläger, der auf Rollschuh unterwegs ist und der Leuten dann überzieht und dann ändert sich deren Leben. Und das ist immer so episodenhaft erzählt. Und in einer Episode geht es um eine Frau mit einer gespaltenen Persönlichkeit und eine ihrer Persönlichkeiten ist Schullehrerin und die andere ist Prostituierte und die hinterlässt sich selbst Nachrichten auf ihrem Anruf beantworten und spricht dort mit sich selbst und ich fand das krass, so eine erwachsene Serie und so eine weirde Serie zu sehen und die ist von Satoshi Kon, der auch Perfect Blue gemacht hat,
oh ja.
Der Paprika gemacht hat, ach Paprika, fantastisch, Millennium Actress und den Film mit den Obdachlosen an Weihnachten hier.
Tokyo Godfathers,
genau, der leider, ich weiß gar nicht, vorletztes Jahr verstorben ist, 2010?
Oh, wow.
Der schon länger tot ist.
Das war kurz nachdem Matrix ins Kino gekommen ist.
Oh, wow. Also ja, Satoshi Kon ist wohl schon länger tot. Also der vermisse ich immer noch. Das sind immer so die drei Sachen, die für mich besonders prägend waren. So, das war's von mir. Wir können ja nochmal wann anders an der Stelle reden, aber ich halte mich jetzt mal zurück.
Ja. Philippe, jetzt haben wir dich genug abgewürgt. Wie sieht's aus? Hast du dir irgendwas überlegt?
Was ich mir überlegt habe, ist, was macht's denn für mich aus, dass ich nach diesen ganzen ersten Malen Anime auf irgendeine Art und Weise bis heute dran geblieben bin, sonst würde ich ja diese Folge nicht aufnehmen. Und das ist die Größe, die so etwas annehmen kann. Es muss nicht unbedingt eine ewig laufende Serie sein, das würde ich mir auch nicht unbedingt anschauen. Ich brauche keine 8 Folgen laufenden Dragon Ball Kämpfe gegen Freezer oder so.
Danke.
Auch wenn ich das Stilmittel in gewisser Weise verstehe, aber ich sehe es nicht ein, dann irgendwie einen ganzen Tag oder eine Woche warten zu müssen, bis ich weiß, wie es weitergeht. Nichtsdestotrotz gibt's einfach Geschichten, die damit transportiert werden, die so eine gewisse Epik mit sich bringen und das ist es, was mich so reizt und deswegen habe ich bis heute irgendwie so einen Softspot für Anime und hoffe, dass ich durch die YouTube-Durchstöberei nochmal die alten Perlen hervorholen kann, wo ich weitere Universen erfahren kann, in die ich eintauchen kann, die dann nicht nur so ein bisschen nett und beiläufig sind, sondern eine neue Form des Erlebens bieten können, wie es zum Beispiel Neon Genesis Evangelion getan hat. Das war ja sehr intensiv und sehr durchdringend.
Hm.
Und Markus?
Ich habe ja meine Meilensteine eigentlich schon genannt. Das Letzte, was für mich noch so ein bisschen einen neuen Drive in das Anime gebracht hat, war tatsächlich eine Serie, die ich vor einiger Zeit gesehen habe. Das ist auch schon länger her. Citrus heißt die. Das ist eine Yuri-Serie, also Frau liebt Frau. Und ich weiß, dass die ist nicht unkontrovers besprochen worden. Da geht's dann auch um Stiefschwestern. Also, man kennt's. Also, es gibt Leute, die kennen's vielleicht von so einer Seite. Step ist sehr beliebt. Aber die hat sowas. Neben diesem ganzen Yuri-Kram hat die auch so einen gewissen Slice of Life und den habe ich irgendwie da für mich ein bisschen entdeckt, dass ich das durchaus auch mögen kann, also dieses Ruhige, dieses einfach den Leuten mal beim Leben zugucken. Und das hätte ich halt früher nie geguckt, hätte mich nie interessiert. Es musste Action geben, es musste, wie Sebo auch vorhin gesagt hat, es musste Gewalt geben und hier haben wir das nicht und das ist cool, also das mag ich tatsächlich sehr gerne und das ist auch die einzige neuere Serie, die ich mir tatsächlich auf Disc kaufen musste, weil mich die so begeistert hat.
Ja, da sagst du was. Da haben wir ja gar nicht drüber geredet. Aber ich muss auch sagen, Slice of Life eigentlich gar nicht so meins. Ich denke mir so, wenn ich Anime gucke, dann will ich doch, dass das Medium was macht mit den Möglichkeiten. Aber ich habe zum Beispiel damals Maison Ikkoku geguckt oder Maison Ikkoku, auch so von den Ranma-Machern oder von der Ranma-Macherin. Auch nur so ein Slice of Life über Leute, die in so einem Wohngebäude leben und miteinander klarkommen irgendwie. Fand ich super gut. So, und wenn ich ehrlich bin, mein Lieblings-Ghibli, das schwankt immer zwischen Porco Rosso und Mensch mit dem Jungen, der Geigenspieler werden.
Whisper of the Heart.
Danke. Whisper of the Heart ist mein Lieblings-Ghibli und ich glaube, das ist der unspektakulärste Film, den sie je gemacht haben. Aber transportieren doch irgendwie mit dem Medium Zeichentrick einfach durch die Farbgebung und die Zeichnung und die Musik doch also eine super schöne, warme, innige Atmosphäre. Und ja. Mensch, ich habe mir gerade noch gedacht, Themen, die wir hätten aufgreifen können. Anime-Realverfilmung, eure erste und schlimmste. Das wäre nicht bei mir Fist of the North Star gewesen. Da gibt's eine ganz grauenhafte Realverfilmung.
Oh ja, der ist ganz schlimm. Das ist wirklich ein ganz, ganz, ganz schlimmer Film. Oh, ist ja furchtbar.
Der ist ganz scheiße. Und AMVs, Anime-Musikvideos. Dadurch habe ich zum Beispiel über Lane-Anime-Musikvideos habe ich Ben Folds 5 entdeckt und sowas. Da gab es eins zu Underground. Philippe, hast du sowas mal geguckt?
Ich habe sowas mal gemacht.
Ah, wie cool ist das? Oh, das musst du schicken. Das musst du irgendwie noch mit reinstellen.
Ich hab's leider nicht mehr, aber
oh nein.
Es war in einem Kurs in Kunst und Musik. Also es war so eine interdisziplinäre Fakultät, wo das gemacht wurde. Und dann habe ich halt fertige Suikoden-Szenen genommen und habe selber halt irgendwas komponiert und auf Gitarre eingespielt. Und ich find's einfach nicht mehr. Aber wenn ich es irgendwann wieder auftreiben sollte, weil ich eine steinalte Festplatte auseinandergenommen habe, dann kann ich es ja noch mal zeigen.
Das wäre richtig cool. Ich glaube, wir können das Thema Anime in Zukunft noch mal aufgreifen. Ich glaube, da gibt es noch sehr viel, über das wir reden können.
Ja, mal gucken. Wir werden bestimmt auch mal irgendein Anime besprechen. Sagt uns einfach, welchen wir besprechen sollen. Vielleicht nehmen wir den, vielleicht aber auch nicht. Wer weiß das schon. Und damit würde ich sagen, haben wir es mal wieder, oder?
Ja, wenn ihr mehr sowas hören wollt, wenn ihr sagt, oh, wir wollen unbedingt noch mehr Anime-Content, ey, dann freuen wir uns, wir machen das gerne für euch. Wir haben ja gar nicht über die Anime-Nächte gesprochen, wir haben nicht über die Animes auf MTV gesprochen, das ja auch nochmal eine ganz eigene Sache war damals. Mhm. Und wir haben einiges an Filmen, über die wir Bock haben zu reden, ihr habt das schon gehört, wir würden uns auch in unserem Retro-Bereich weiter aufhalten und eher so ältere Filme nehmen. Wir würden das gerne weitermachen.
Ja. Genau, hinterlasst uns einen netten Kommentar auf unserer Website www.ewiggestern.de. Slidet in unsere DMs, wie Tobi sagen würde. Sagt uns überhaupt, wie ihr es fandet. Zur Not nehmen wir auch einen Kommentar auf Twitter oder Facebook. Ihr könnt uns auch eine Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify dalassen. Und Sebo, du wirst gern mit Sachen beworfen, so mit harten Sachen.
Mit harten Fakten hauptsächlich. Aber ich mag auch Geld. Das heißt, wir mögen alle ganz gerne Geld. Also jetzt, Markus nehme ich da nicht raus. Philippe hat ja schon die Dollarzeichen im Auge und Tobi schreibt mir mal alle drei Tage, wo ist das Geld? Also.
Gott, oh Gott, Sebo, du klingst gerade so, als wenn wir hier der geldgeilste Podcast von allen wären. Das Einzige, was wir möchten, ist doch erstmal, also Weltherrschaft dann irgendwann, aber erstmal keine Miesen mit dem ganzen Bums hier mehr.
Ja, Weltherrschaft muss nicht sein. Das wollen die anderen Podcasts ja alle. Wir sind schon zufrieden, wenn wir uns selber finanzieren können. Das können wir noch nicht. Ihr könnt uns dabei unterstützen, wenn wir unseren Server selber zahlen und die Bearbeitungskosten für unsere Software, die nochmal über die Tonspur drüber guckt. Das wäre schon fein. Und wenn wir dann irgendwann so weit sind, dass wir vielleicht mal ein Spiel oder einen Film kaufen, die wir auch besprechen, das wäre noch feiner. Also, das könnt ihr machen. Wir sind bei Steady. Ihr findet uns da unter Ewig Gestern. Wir freuen uns über jeden Beitrag, unterstützt uns doch und vielleicht machen wir dann für euch auch nochmal irgendwann extra Folgen. Markus und ich haben schon Pläne, uns hält eigentlich nur das Geld davon ab, das umzusetzen, hält mir doch nur.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich eher das Leben.
Ja,
ne?
Das muss doch jetzt, du versaust mir wieder die ganze Tour hier. Also wir freuen uns, wir würden uns freuen, wenn ihr das tut. Es ist natürlich kein Zwang und wir machen sowieso weiter, aber wir machen noch lieber weiter, wenn sich das für uns auch immer mal rechnet. Ja.
Was ich eben gerade ganz vergessen habe, ist unseren lieben Hörerinnen und den Hörern zu danken, dass sie es bis hierhin mit uns durchgehalten haben. Und jetzt würde ich sagen, Philippe, das Allerwichtigste.
Das Allerwichtigste ist, kennt ihr ein Medium, was einem gleichzeitig Heimweh und Fernweh machen kann, indem es Zikaden zirpen lässt und Bahnübergänge dongen? Kennt ihr das Gefühl?
Oh.
Naja. kommt dann nächstes Mal in der nächsten Anime-Folge und bis dahin bleibt am Drücker.
Bis in zwei Wochen.
Auf Wiedersehen.
Ciao.
Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
Hey, liebe Kollegen, obwohl ich ja kein riesiger Anime-Fan bin, habt ihr mich ja gebeten, auch meinen Senf hier zu dem Thema abzuliefern. Das mache ich hiermit. Ich bin, genau wie ihr wahrscheinlich, aufgewachsen mit Animes, ohne es zu wissen. Ich habe natürlich auch Biene Maya, Captain Future, Heidi und Co. geschaut und dachte Jahre oder Jahrzehnte lang, das seien amerikanische oder europäische Produktionen. Und es hat eine Weile gedauert, bis ich dann herausgefunden habe, dass das auch tatsächlich waschechte Animes sind. Was aber Animes oder Mangas angeht, im eigentlichen Sinne, was man da so drunter versteht, da bin ich eigentlich weitgehend raus. Das hat mich in meiner Jugend bzw. Kindheit überhaupt nicht interessiert. Also alles, was da so im Fernsehen lief, auf Tele5 war das, glaube ich, hauptsächlich dieses Fußballteam und das Volleyballteam oder Sailor Moon, das hat mich überhaupt nicht gejuckt. Das habe ich nie gesehen, das hat mich auch nie interessiert. Ich war ganz klar im Team Hanna-Barbera oder Disney, das habe ich mir reingezogen. Also alles, was so auf RTL in den frühen 90ern am Vormittag lief, das war meine Zeichentrickwelt. Alles, was große Augen und kleine Münder und ja skurrile Charaktere und Handlungen hatte, das hat mich so gar nicht abgeholt. Das war nicht meins. Und auch eure Versuche, Markus, mich da zu bekehren in den späteren 90ern zu den großen Manga-Filmen, die ihr da so hattet. Ich erinnere mich da an Titel wie Records of Lotus War oder Otsukidushi oder Fist of the North Star. Jetzt bringe ich wahrscheinlich ganz viele Subgenres durcheinander. Verzeihung dafür. Aber auch das hat mich alles nicht abgeholt. Es sollte dann ja mehr als 20 Jahre dauern, bis ich tatsächlich dann mal euren Empfehlungen gefolgt bin, beziehungsweise deinen, Markus, denn du hast mir lange Zeit in den Ohren gelegen, mir mal die Filme von Studio Ghibli anzugucken. Und das habe ich vor ein paar Jahren nachgeholt. Und ja, da muss ich sagen, hat es mich wirklich gecatcht. Damit war ich hin und weg und der Liebe zu Ghibli verfallen. Ich habe mit meinem Nachbar Totoro begonnen und fand den ganz wunderbar und fantastisch und würde den jetzt nach, ach, ich habe ihn, glaube ich, in der Zeit wirklich schon 5-6 Mal gesehen, tatsächlich zu meinem Lieblingsfilm zählen. Ein fantastischer Film, der schön aussieht, der eine tolle, erwachsene Handlung hat. Erwachsene in Anführungszeichen natürlich, aber eine Handlung, in der es nicht nur um platte Heldengeschichten geht, sondern wirklich um gesellschaftliche Themen, um das Aufwachsen, um Verantwortung und so weiter. Und das zieht sich ja so ein bisschen durch bei den Ghibli-Filmen. Also man hat hier das Gefühl, dass die Kinder so ein bisschen ernster genommen werden, beziehungsweise dass es gar nicht nur Filme sind für Kinder, sondern durchaus auch für junge Erwachsene oder Erwachsene. Und ja, das gefällt mir hier einfach total gut. Auch dass hier zum Beispiel Mädchen ganz, ganz häufig die Protagonistenrolle einnehmen, ist ja wirklich einigermaßen outstanding, wenn man das so vergleicht mit unserer westlichen Erzählweise. Das finde ich auch ziemlich stark und sowieso gefallen mir auch eher die Ghibli-Filme, die so ein bisschen auf dem Boden gebliebener sind, so ein bisschen weltlicher, die Coming-of-Age-Themen behandeln, wie zum Beispiel der Mohnblütenberg oder Mohnblumenberg, das verwechsel ich immer, oder Stimme des Herzens oder Flüstern des Meeres. Das sind so Filme, die mir total gut gefallen, weil sie so ja so ein Japan zeigen, nicht nur visuell, sondern auch sozial, gesellschaftlich, wie es zu der jeweiligen Zeit wohl auch gewesen sein wird. Das finde ich sehr, sehr cool. Dazu ne, diese sehr detaillierte, tolle, visuelle Gestaltung, das ja, hat mich total abgeholt, finde ich richtig, richtig gut. Ich habe aber auch ein paar Filme gesehen, die jetzt ja nur so ein bisschen fantastischer sind. Also Chihiros Reise ins Zauberland hat mir aber auch trotzdem gut gefallen, auch ein toller Film. Oder jetzt zuletzt Pompoko war es, glaube ich, der mit diesen Flughunden oder Waschbären. Den fand ich auch ganz nett. Und ja, bin jetzt gerade so nach und nach dabei, diese Filme nachzuholen. Ich werde euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wenn ich mal kurz so meine Top 3 Ghiblis hier noch platzieren dürfte, dann wären das wahrscheinlich tatsächlich die eben drei genannten, der Mohnblütenberg, Stimme des Herzens und mein Nachbar Totoro. Wobei Kiki fand ich auch richtig gut. Ja, vielleicht will ich den sogar noch auch irgendwie dazwischen schieben. Ihr seht schon, es fällt mir sehr schwer. Ich finde die wirklich alle sehr, sehr gut. Genau, das erstmal so mein Senf zum Thema Animes. Auch wir hören uns in 14 Tagen. Bis dahin, bleibt ein Drücker und bis dann. Ciao, ciao. Sag das Zauber.